Diese Folge wird dir präsentiert vom 38. Fantasy Filmfest. Ab September ist es wieder soweit und das Festival findet in 7 deutschen Städten statt. Also bestimmt auch bei dir um die Ecke.
Ganz genau, in Berlin geht es los am 4. September, in Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart ab dem 11. September und in Frankfurt und Köln dann ab dem 18. September.
Auf dich warten bis zu 36 großartige Filme aus den Genrebereichen Horror, Arthouse und Sci-Fi. Das Fantasy Filmfest ist genau das Richtige für alle, die Filme lieben, die aus der Reihe tanzen und die einen besonderen Touch haben. Mit ganz viel Herzblut und natürlich mit viel Kunstblut präsentiert dir das Fantasy Filmfest Filme, die einfach fantastisch sind.
Und das Coole, du kannst sogar für manche Filme abstimmen, nämlich die, die für den Fresh Blood Award nominiert sind. Alle Infos dazu findest du online.
Ja, und dann gibt's da noch den Feelgood Award, der von einer 7-köpfigen Jury bestimmt wird. Und weißt du was? Ich bin eine davon.
Das ist wirklich der Hammer. Also Leute, das Fantasy Filmfest ein absolutes Muss für alle Kinofans.
Wenn du jetzt richtig Bock auf Kino und vor allem gute Filme aus aller Welt hast, dann check doch mal die Seite www.fantasyfilmfest.com. Ab dem 26. August kannst du dir da Tickets für die einzelnen Filme sichern oder dir noch schnell den Festivalpass holen und dir somit alle Filme reinziehen.
Die Creepy Hour sagt danke für die Zusammenarbeit und wir freuen uns schon riesig darauf, euch alle im Kino zu sehen.
Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfie.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Wir sind wieder da.
Ja, endlich wieder vereint. Also auch wenn du gerade nicht mal bei mir im Studio sitzt.
Ja, aber wir sehen uns zumindest per Webcam, um zumindest so ein bisschen Live-Feeling aufkommen zu lassen. Ja, ich kann heute leider nicht vor Ort sein, deswegen wählen wir ausnahmsweise mal diese Variante.
Ja, denn es waren aufregende letzte 3 Wochen. 3 Wochen, in denen du, mein Lieber, auch im Urlaub warst. War es denn schön?
Verdient im Urlaub war ich, möchte ich nur mal behaupten.
Darüber kann man sich streiten.
Sehr entspannt gewesen, sehr gechillt gewesen und bin jetzt frisch motiviert, mich wieder tief fallen zu lassen in deine dunkle Welt.
Ja, aber da musst du dich gar nicht so tief fallen lassen, denn ich war nämlich vor, ich weiß es gar nicht, 2 Wochen in Berlin und habe mir da mal die Kollegen geschnappt. Also alle aus der Redaktion, Musikredaktion, Moderatoren, jeder, der was zu erzählen hatte. Denn es hat sich herausgestellt, dass wir machen es jetzt ja schon seit fast 4 Jahren, die Creepy Hour. Und immer wieder kommen mal so Kollegen ums Eck und meinen so, ey, ich habe da übrigens auch was echt Unheimliches. Und es hat sich herausgestellt, dass einfach viel, viel mehr der Kollegen wirklich schon übernatürliche Ereignisse in ihrem Leben hatten, als ich eigentlich zu Anfang dachte. Und als ich dann gesagt habe, hey, ich bin jetzt eine Woche in Berlin, kommt doch mal alle zu mir, standen sie tatsächlich alle an und meinten so, ja, okay, ja, dann komm mal zu uns ins Studio, wir erzählen dir da mal was. Und ja, was soll ich sagen, es war sehr aufschlussreich und es sind echt einige Kandidaten dabei, da wo ich mir so dachte, du glaubst an Geister? Wirklich?
Also du darfst nicht unterschätzen, dass die alle ziemlich famegeil sind durch die Bank und die wollen die Chance natürlich haben, in der Creepy mal groß aufzuspielen.
Ja stimmt, da schaffst du gleich die perfekte Überleitung zu deinem lieben Co-Host Chris. Der war nämlich der Erste, den ich mir geschnappt habe. Und was soll ich sagen, er hat auch ein bisschen was über dich ausgepackt, mein Lieber.
Das war mir sowas von klar. Wenn ihr beide zusammenkommt, dann geht's wahrscheinlich die halbe Folge eher um mich als um irgendwelche creepy, düsteren, gruseligen Sachen.
So bin ich auch eingestiegen. Wir hören mal rein.
Bei mir ist jetzt jemand ganz Besonderes, nämlich jemand, mit dem ich mir meinen Arbeitsehemann teilen muss. Bei mir ist Chris. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Du machst mit Wolfi zusammen die Samstagshow, nämlich ja, die Wolfi und Chris Show, liebevoll genannt die WC-Show.
Die WC-Show, ja.
Ihr habt aber eine ganz andere Dynamik als wir, weil bei uns ist alles wholesome und liebevoll und ganz toll. Nee, ihr hasst euch.
Bei uns ist Good Cup, Bad Cup und wir streiten uns, wer der Bad Cup ist. Und ja, das ist so eine Hassliebe zwischen uns. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir versuchen uns halt immer gegenseitig was auszuwischen. Das ist die Basis unserer Beziehung.
Schön.
Sozusagen.
Okay, I see. Ja. Also jetzt hättest du 30 Sekunden Zeit, mal was richtig Krasses über Wolfi auszupacken, weil jetzt ist er nicht hier, ist selber schuld. Ich muss die Interviews alleine machen. Das heißt, jetzt könntest du auspacken.
Wolfi hat mir mal sein Jahrbuch gezeigt.
Ach.
Ja. Und da hatte er einen Spitznamen gewesen. Ich habe diesen Spitznamen jetzt schon wieder vergessen. Da hatte er einen Spitznamen, Don Promillo. Don Promillo, weil Wolfi wohl damals wohl ordentlich immer gut Hackengas gegeben hat.
Damals?
Und da hat er mir auch, ich habe leider diese ganzen Sprüche, die da unter waren, habe ich alle vergessen, aber lass sie mal von Wolfi sein Jahrbuch zeigen.
Gut.
Mit Foto.
Schreibe ich auf meine To-Do-Liste. Oh, wirklich?
Ja, ja.
Wir haben ja letztens erst den Kommentar bekommen, hast du bei Rock im Park auch drunter geschrieben, dass Wolfi entweder wie ein BWL-Student aussieht. Ja. Und letztens war es auch der Mathelehrer. Ja. Der richtig coole Mathelehrer. Also, das hast du dann davon, wenn du mich Interviews alleine machen lässt.
Wolfi könnte auch aussehen wie dieser amerikanische Dad, weißt du, so mit New Balance-Schuhe, Socken nach oben gezogen und dann kurze Hose, Hemd, Polohemd reingesteckt und eine Mütze um. So würde Wolfi wahrscheinlich ins Krankenhaus.
Ich gucke Wolfi immer an, wenn wir auf Konzerten sind und weißt du, woran du erkennst, dass jemand alt ist? Wenn er so filmt.
Ja, wenn er quer filmt.
Ja. Und ich immer so, ich mache immer nur diese Bewegung so, dreh es um. Ist für Social Media.
Ja,
ja genau. Aber ja, hat er seinen Stempel schon weg, hat er verdient, weil er nicht hier ist heute. Aber darum soll es natürlich nicht gehen, sondern seitdem es die Creepy gibt, hast du mir immer von irgendwelchen Lichtern erzählt.
Ja, die Brise langer Lichter. Und ich habe eigentlich gedacht, dass du mal eine Sonderspezialfolge dazu machst.
Ich glaube, ich habe schon mal was dazu
gemacht. Und hast mir nichts gesagt?
Ja, siehst du, das ist viel schöner, wenn du erzählst.
Ja, die Brise langer Lichter. Das sind so komische Lichter im Wald in der Nähe von meinem Heimatort Neuruppin, halt in Brieselang. Und diese Brise langer Lichter, das sind so komische Phänomene, unter Jugendlichen eine Mutprobe da reinzufahren mit dem Auto, sich an eine bestimmte Stelle hinzustellen und dann Lichthupe zu geben. Und je nachdem, ob der Geist oder das Licht, ja, dir gut gesonnen ist, leuchtet es weiß. Und wenn es rot oder grün leuchtet, dann solltest du am besten gleich den Rückwärtsgang einlegen und dann abhauen. Und diese Sage, diese Legende zieht sich irgendwie von Generation zu Generation durch. Ich war selber mal da gewesen und habe diese Lichter halt auch wirklich einmal gesehen. Also es sprang wirklich so ein weißes Licht in einer Baumkrone rum, von links nach rechts. Jedenfalls nach meinem Empfinden. Und wir sind da natürlich dann trotzdem sofort danach abgehauen. Und es gibt natürlich mehrere Erläuterungen dafür. Zum einen sagt man, dass es einfach irgendwie Sumpfgebiet ist und da irgendwelche Gase austreten und die dann anfangen mit in Verbindung mit Sauerstoff zu leuchten.
Mhm.
Wo ich mir denke, da müsste ja jeder Furz eigentlich da auch leuchten. Oder?
Wahrscheinlich, aber vielleicht gibt's keine rationale Erklärung.
Vielleicht gibt's, ja, jetzt kommst du wieder natürlich um die Ecke, ne? Es gibt natürlich auch einfach die Erklärung, dass halt so viele Jugendliche da in diesen Wald reinströmen als Mutprobe und sich gegenseitig einfach mal die Lichthupe geben, was weiße Lichter erklären würde, aber nicht rote und grüne. Und ich kenne jemanden, der schwört darauf, dass er rote Lichter hat hin und her springen sehen, die ihm dann auch gefolgt sind.
Bis nach Hause?
Ne, nicht bis nach Hause. Aber zumindest in diesem Wald. Obwohl rote Lichter könnten auch wieder rückleuchten von einem Auto sein, aber die folgen einem
aber
halt
doch,
nicht.
Aber doch auch nicht in den Bäumen.
Ja, das ist halt mal. Aber man muss sagen, dieses Land ist schon so ein bisschen hügelig. Also man könnte auch schon eventuell irgendwie sowas wahrnehmen. Oder
sollen wir da mal einen Ausflug hinmachen?
Auf gar keinen Fall. Du ziehst das Böse an. Mit Sicherheit. Wenn ich da mit dir hingehe, dann sterben wir da oder sowas.
Hallo?
Mit meinem Karma-Konto und deiner Aura sterben wir da. Also von wegen.
Ja, ich finde, das klingt nach einer tollen Folge. Das machen wir auf jeden Fall mal. Dann packen wir Wolfi noch mit ein.
Ja.
Den können wir zur Not opfern.
Ja, richtig. Aber es gibt natürlich auch noch so eine paranormale Erklärung dafür. Zum einen waren irgendwie, heißt es, dass es irgendwie ein Mädchen ist, was da noch rumschlawenzelt, das irgendwie von der Roten Armee 1945 da irgendwie hops genommen wurde. Dann gibt's noch die Geschichte von dem alten Bahnhofswärter, da ist in der Nähe ein Bahnhof, der immer noch den Zügen die das Licht zeigt, der da auch noch rumschlawenzelt. Und es gibt noch die Geschichte, dass da jemand aus der Nervenheilanstalt ausgebrochen ist, der da auch sein Unwesen treibt. Und meine Geschichte ist, dass da noch so eine Mutter oder ein Vater ihr Kind sucht, was sie irgendwie da verloren haben oder was da irgendwie, genau, Wortlaut weiß ich nicht mehr, die da immer noch rumsuchen, nach dem Kind rumsuchen.
Jetzt wirst du mich gleich auslachen, weil ich geografisch einfach eine totale Null bin, aber sind die Beelitz-Heilstätten da in der Nähe?
Die sind da in der Nähe, ja.
Ach ja, das sind dann die Heilstätten.
Ja, ja, warst du da auch noch nicht?
Doch, ich war da schon mal, aber nicht so, wie man da eigentlich hingehen sollte, weil jetzt ist es ja ein Waldwipfelweg.
Ja, ja.
Ja, aber
ja, ich war früher mal da gewesen, also als man da noch durch Zäune klettern musste. Da waren wir mal da gewesen, aber ja, ich bin halt auch so zart beseitet, weißt du, ich gehe da ja auch nicht durch sämtliche Luken rein und so weiter.
Ja, da müsste ich immer mit dir schimpfen, weil du hast einfach letztens öffentlich gesagt, dass du noch nie bei uns reingehört hast und jetzt bist du einfach Teil der Creepy Hour.
Ja.
Schon ein bisschen
aber hier sitze ich
ne?
ja in einem hell erleuchteten Studio, weißt du, und rede mit dir, anstatt ich irgendwelchen Spooky-Zeug. Du willst doch immer von mir, dass ich irgendwelche Horrorfilme gucke, die du mir irgendwie an die Pinnwand nagelst, aber nee, mach ich nicht. So, das waren die Brieselanger Lichter.
Super, dann danke ich dir vielmals.
Sehr gerne.
Und dann gehen wir dahin, ja? Ist ausgemacht jetzt. Danke, Chris.
Also, als allererstes, also neben diesen Lichtern natürlich, würde mich jetzt natürlich sehr dein Jahrbuch interessieren, Wolfi.
Ich habe es zufälligerweise verlegt. Ich glaube, der Hund hat es erst gefressen, dann hat die Katze es auch noch verschleppt und das Pferd ist damit weggeritten. Also, es tut mir so leid, dass ich dir das jetzt leider nicht präsentieren kann.
Kannst du beim nächsten Mal gleich mitnehmen, sag ich dir. Das hat er jetzt angeteased, kannst du dich bei Chris bedanken, nicht bei mir. Ja, aber was hältst du denn von diesen Lichtern? Glaubst du dran?
Also ich glaube, was Komisches gesehen in der Richtung haben ganz, ganz viele von uns. Der eine interpretiert da ein bisschen mehr rein, der andere ein bisschen weniger. Aber im ersten Moment finde ich sowas auf jeden Fall sehr, sehr gruselig, wenn man einfach so unterwegs ist und dann siehst du sowas, egal was es am Ende war, das lässt niemanden so richtig kalt.
Und was hältst du jetzt von der Idee, dass wir mit Chris da mal hinfahren?
Wir können das schon mal machen, aber wer da im Zweifelsfall geopfert wird, das müssen wir dann noch rausdiskutieren.
Sehr schön, sehr schön. Na, ich muss schon sagen, er ist auch ein bisschen neidisch auf unsere Creepy Hour T-Shirts, ne? Das muss ich jetzt schon auch dazu sagen.
Ohne Witz, ohne Witz. Seit Wochen hängt er mir im Ohr, Wolfi, wir müssen für die WC-Show T-Shirts drucken. Ihr habt bei der Creepy Hour T-Shirts. Ich will auch T-Shirts haben, ich will auch T-Shirts haben. Der Typ hat sich ja sogar bei Facebook Likes, bei Insta hat er sich Likes gekauft, ne? Darf ich das überhaupt sagen? Ja, hat er auf jeden Fall gemacht, nur damit da mehr da steht.
Das ist so schön, wenn man euch beiden immer zuhört, wie ihr jeweils über den anderen herzieht. Also, falls du mehr davon willst, dann schalt gerne mal am Samstag die WC-Show ein, da geht's nur so zur Sache. Dann hörst du, wie sich Chris und Wolf hier gegenseitig bashen, liebhaben. Ich weiß es, ich habe es selber noch nicht rausgefunden.
Aber erst nächste Woche wieder. Wir haben morgen noch frei, nächste Woche wieder, dann geht's wieder rund.
Na gut, also kannst du mal einschalten. Aber nun gut, das war so der Starter. Dann bin ich natürlich weiter durch die Redaktion geschwänzelt und auch in die Studios. Und da habe ich tatsächlich auch Tiborn und Bianca erwischt. Die haben sich total gefreut, was mich wiederum total gefreut hat. Und haben dann auch gemeint, ey, wir haben da Geschichten für dich. Und von T-Bone Story, da komme ich ja immer noch nicht drüber hinweg, weil ich T-Bone so einfach nicht eingeschätzt hätte. Wir hören uns das mal an.
Weiter geht's mit unseren Stories direkt aus der Redaktion. Bei mir sind jetzt Bianca und T-Bone. Hi!
Hi, Bibi!
Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, ich bin sehr geehrt. Ich habe es gerade schon zu T-Bone gesagt. Ich finde es immer so spannend, weil so Geistergeschichten oder Paranormales, da sind die Leute meistens so, also wenn die nicht gerade aus der Creepy kommen, ne, dann sind die meistens so, weiß ich nicht. Aber wenn du dann sagst, ist dir schon mal was Unheimliches passiert, dann fangen auf einmal die Augen so ein bisschen an zu leuchten und jeder so, ja, tatsächlich, ich hab da was, mir ist da schon mal was passiert. Mhm. Und so ist es bei euch auch. Ja. Und jetzt wollen wir die Geschichten natürlich hören. Wer will anfangen?
Ladies first.
Ach, wir waren im Urlaub auf Rügen. Und wir hatten ein Haus, das war so ein Holzhaus und unten wohnten so eine Familie, so eine Angler, die waren auch immer im Garten und wir haben immer von oben runter geguckt und haben gedacht, oh. Und dann sind die gefahren und wir so, yeah, es war die letzte Nacht, haben uns vorher noch unten die Wohnung angeguckt, die war offen und dann sind wir wieder hochgegangen, Abendbrot gegessen, ins Bett gegangen und dann sind wir wach geworden. Dann waren da Geräusche im Haus. Und dann hörten wir Schritte auf der Treppe.
Die Stimme zittert schon bei dir.
Oh, das war so gruselig. Und dann haben wir die Tür aufgemacht, so vorsichtig geguckt, schon was in der Hand gehabt, ne, irgendwas zum Hauen. Aber es war nicht zu sehen. Na gut, haben wir uns gedacht, dann haben wir uns verhört, ne, und dann haben wir es wieder hingelegt und dann wieder. Und dann haben wir unsere Taschen gepackt und sind nach Hause gefahren.
Also es war wirklich so, als würde jemand gerade die Treppe hochgehen.
Ja, genau. Jemand ist die Treppe hochgekommen.
Du bist weggegangen?
Ja. Wir sind abgefahren. Wir haben unsere Taschen gepackt und sind nach Hause gefahren.
Ach, krass.
Ich kann es total verstehen.
Ja.
Ich würde mich auch nicht mehr wohlfühlen. Ich könnte auch nicht mehr schlafen.
Nee, eben. Wir hatten so eine Angst. Und heute denke ich, es werden irgendwelche Tiere. Aber die Schritte auf der Treppe kann ich mir bis heute nicht erklären.
Krass.
Ich glaube aber auch, weil dieses Zuhause, also dieses Zuhause ist ein Safe Space, ne? Mhm. Da geht's dir gut, da hast du keine komischen Gedanken. Aber wenn dann irgendwas die Ruhe stört und du dir denkst, bin ich jetzt alleine oder nicht? Es ist ein ganz unangenehmes Gefühl.
Und das Ding ist, da hatten wir noch keinen Hund. Das heißt, wir waren wirklich nur auf unsere Sinne angewiesen.
Hm. Wenn du zu Hause bist, kannst du auch nicht weg, wenn du einen Geist hast. Ich habe einen Geist zu Hause.
Oh.
Wir nennen das ja liebevoll Wohnungsgeist. Wir haben noch keinen Namen für sie. Es ist bestimmt ein Sie.
Ah.
Es fing ja an damit, dass man ja immer wieder mitbekommen, dass man hörte Schritte. Oder man spürte eine Präsenz. Also du kennst ja, also ich arbeite an meiner Musikproduktion in meinem Man Cave und würde irgendwas machen. Und dann kennst du das Gefühl, wenn jemand auf dich zukommt?
Ja.
Und dann habe ich mich dann in freudiger Erwartung, ich dachte, meine Frau kommt oder jemand will mit mir quatschen, nehme die Kopfhörer ab und drehe mich zur Seite in freudiger Erwartung.
Ach,
und da ist niemand.
Ja.
Ich so, hä? Oder ich höre dann Schritte, ich denke, es ist mein Hund. Ich hatte auch mal einen Hund und denke, hä, was macht die denn? Und dann gehe ich raus und gucke, wo sie ist und gehe im Wohnzimmer und die schläft zusammengerollt, also richtig fest. Mhm. Also das war sie ja nicht. Mhm. Und passiert häufig und immer wieder mal, du spürst es. Und waren wir alle im Wohnzimmer und haben Fernsehen geguckt, glaube ich. Und dann hat es ja gerumpelt in der Küche. Und da dachte ich mir, das ist aber komisch. Ich gehe mal hingucken, was das ist. Und alle haben es gehört. Und ich gehe rein und sehe erstmal nichts. Aber dann mitten auf dem Boden sehe ich ein kleines Passfoto. Schwarz-weiß, so Fixfoto-mäßig. Von einer Frau, eine junge Frau. Und daneben war so ein Schlagzeugstock, so ein Spielzeug-Schlagzeugstock für so ein Spielzeugtrommel. Und ich dachte, hey, wo ist das hergekommen? Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht hat der Hund das vom unterm Schrank denn hergeholt.
Stimmt, ne? Das könnte ja sein.
Bei Nacken ein Stück Essen oder sowas, was runtergefallen ist. Dann dachte ich mir, nee, wenn sie da kramt, dann kommt immer wieder Dreck und Staub und sowas hervor. Und diese Dinger waren sauber. Mhm. War kein Staub drauf, nichts. Und ich habe die dann hochgehoben und dann bin in den Wohnzimmer damit gegangen. Ich meinte, Leute, kennt ihr das hier? Dieser Stock?
Nö. Und dieses Mädchen?
Und dieses Mädchen, wer ist das hier? Keine Ahnung. Ich hab das gerade in der Küche gefunden. Mhm. Ich weiß nicht, also vorher hat es gerumst und dann taucht ein Foto auf von jemandem, die wir gar nicht kennen.
Ja, oh, das ist so gruselig.
Bis heute ungeklärt. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe ein Enkelkind, sie ist jetzt 3. Die hat ja dann auch immer, wenn sie zu uns gekommen ist, da im Flur, wo der Garderobe ist, hat sie immer gezeigt darauf, meinte, schau mal.
Wie in so einem Horrorfilm, ne?
Ja, so ein bisschen. Und meine Frau meinte, ja, das sind deine Cowboystiefel und deine Motorradjacke und sowas. Und ich so, ich glaube nicht. Sie wollte nie hingehen. Sie hat immer darauf gezeigt, da ist was, aber wollte nicht hingehen. Mhm. So, weil bei Kindern sagst du, na, zeig mal, was siehst du denn da? Nö, guck.
Oh, mich würde ja es so gesehen. Interessieren, ne?
Und es ist immer, also sie hat immer die Ecke gezeigt, wo wir immer das Gefühl haben, dass irgendwas passiert, dass da irgendwann eine Bewegung oder eine Präsenz ist. Mhm. Die Heizung wird ständig bei uns aufgedreht.
Und Sachen verschwinden, ne?
Und Sachen verschwinden.
Sachen verschwinden auch.
Meine Tochter hat ja eine SD-Karte für ihr Handy. Und sie hat ja Probleme damit gehabt. Und ich habe ihr dabei geholfen, irgendwas da wieder herzurichten. Und in der Zwischenzeit kam meine Frau nach Hause. Und dann, sie hat ja irgendwas Schweres und wir sind hingegangen, haben geholfen. Wir haben das erstmal abgelegt. Und sie hat, da war ein Stapel Kleidung, zusammengefaltete Kleidung. Sie hat eine Mulde gemacht mit ihrem Faust und hat die Karte da reingelegt. Und dann haben wir meiner Frau geholfen und dann war ich ja damit beschäftigt eine Zeit lang und irgendwann mal hat sie sich ihre Handy wieder gewidmet und dann kam sie wieder und sie meinte, sie hat mich gefragt, sag mal, hast du meine SD-Karte weggenommen? Ich so, nee, die hast du doch hier auf die T-Shirts da gepackt, habe ich gesehen. Ja, die ist nicht mehr da. Und ich so, nee, wie kann das nicht? Und dann haben wir gedacht, okay, Hund ist da raufgegangen, hat geschnuppert und wir haben diese Zimmer überall abgesucht.
Einfach weg.
Diese SD-Karte ist nie wieder aufgetaucht.
Oh, wow.
Nie, die hat sich eine neue geholt.
Das ist echt
nie
krass.
Wieder.
Es ist so spannend. Ich glaube ja, dass Wohnungen, Plätze, Orte negative und positive Energien speichern. Also einfach, wenn da mal irgendwas Schlimmes passiert ist, dann merkst du das einfach irgendwie, ne?
Ja.
Und ich glaube, ganz oft, wir haben das so oft in der Creepy Hour, dass uns Leute erzählen, mein Bruder ist gestorben und sein Lieblingsbuch ist aus dem Regal rausgeflogen, ne? Richtig rausgeschossen zum Beispiel. Uhren bleiben stehen. Also irgendwas, dass irgendjemand nochmal auf sich aufmerksam machen will oder ne, dass man einfach das Gefühl hat, ey, ich bin immer noch da. Und da würde mich voll interessieren, ob da vielleicht mal jemand gewohnt hat, dem was Schlimmes passiert ist oder der vielleicht oder die vielleicht an einer Krankheit verstorben ist und die da einfach immer noch nicht raus kann.
Das wäre auch interessant zu erfahren. Also ich, wie gesagt, also es kommen ja keine negative Vibes rüber. Also wir haben ja keine Angst vor diesem Geist. Es ist einfach nur so manchmal unerklärlich. Aber wo du sagtest, dass jemand gestorben ist oder so. Mein Vater ist gestorben 2010. Und der hat ja auch mal meine Schwester ein 10-Cent-Stück gegeben. Als kleiner Glücksding. Und das war sein Ding. Immer wenn er ein 10-Stück Zentstück hatte, hat das meine Schwester gegeben. Und der ist gestorben und seitdem er gestorben ist, tauchen immer wieder 10-Cent-Stücke auf bei ihr. Aus unerklärlich. Die hat geheiratet und sie war traurig, dass mein Dad nicht dabei sein konnte. Und sie haben ja dann getanzt, Brautpaar hat getanzt. Mhm. Ja, und dann kommen ja noch weitere dazu. Und dann plötzlich meine Tante tippt meine Schwester auf den Schulter und sie meinte, guck runter. Da lag ein 10-Cent-Stück. Direkt unter ihre Füße.
Oh.
So, und sie fühlt sich, also sie meinte, so zeigt er, dass er auf mich aufpasst.
Das ist ein schönes Gefühl, ne? Mhm. Also ich finde auch, dass es nicht immer was Unheimliches sein muss, wenn man irgendwas ja erlebt, was man sich nicht erklären kann, sondern dass es auch schön sein kann.
Ja, das auf jeden Fall.
Und es ist so schön, dass ihr auch Believer seid.
We are Believer.
Tibor und Bianca, ich danke euch vielmals. Danke. Und ich würde sagen, ihr seid immer wieder herzlich eingeladen in der Creepy Hour.
Kommt schön, in der Creepy Hour zu sein.
Mit mehr
gerne.
Geschichten. Ja. Super, danke, schönen Freitag.
Danke
dir.
Tschüss.
Spannend, gerade wenn man T-Bone länger kennt, der ist ja fast so rational wie ich und dann hat er einen Hausgeist zu Hause.
Krass, oder?
Ich dachte übrigens auch kürzlich, dass ich einen habe. Ne?
Ach was.
Du hast mir ja ein Ohr geschenkt damals, als du auf der Horrorcon warst und bis heute rennt meine Katze immer mit diesem Ohr rum. Das ist ja so ein Latex-Silikon-Ohr und trägt es durch das komplette Haus. Es klaut immer, egal wo es rumliegt und dann wachst du am nächsten Morgen auf und es liegt neben deinem Bett. Du gehst in die Küche und es liegt plötzlich am Boden und überall kommt dieses Ohr. Und bis wir wussten, dass es die Katze war, konnten wir es uns ernsthaft nicht erklären, weil einfach dieses abgeschnittene, blutige Ohr lag irgendwo immer im Haus rum. Sehr creepy.
Finde ich ja schon wieder gut, dann war das eindeutig das beste Geschenk, das ich dir hätte machen können.
Definitiv.
Super, super gut. Aber ja, dann schmeißt es halt in eine Vitrine oder so.
Nö, ich finde das doch super. Es ist total witzig, weil da passiert mal wieder 2-3 Tage nichts, auch mal eine Woche nichts und plötzlich, bam, hast du das Ohr wieder im Schuh drin oder so.
Du wartest doch auch nur, dass du Besuch bekommst, den du dann... Lad doch mal Chris ein hier, jetzt haben wir es doch. Und leg ihm das einfach immer so aufs Bettkissen, oder?
Das klingt gut.
Ja, und von Geistern und Schritten und dem ganzen Übernatürlichen ging es dann weiter mit A, weil die war nämlich zu Rock im Park bei uns zu Gast in Nürnberg und die hat mir damals schon erzählt, ich hätte da auch eine Geschichte, das ist ganz, ganz unheimlich. Der ist nämlich was in der Nachbarschaft aufgefallen und es ist sehr gut, dass es ihr aufgefallen ist, denn ja, was dabei rauskam, war sehr, sehr traurig und das hat sie mir in Berlin im Studio erzählt.
Weiter geht's mit A aus der Star-FM Rush Hour.
Hallo.
Hi. Schön, dass du auch eine Story für uns hast. Ich bin ganz
voll
begeistert.
Ja, ein bisschen gruselig ist sie, aber auch ein bisschen traurig, würde ich meinen.
Ein bisschen traurig und surreal. Ich überlasse dir einfach das Mikrofon, weil ich war komplett baff.
Ich fange einfach mal an zu quatschen. Vor allem, die Geschichte liegt noch gar nicht lange zurück. Es hat sich erst in diesem Jahr ereignet. Ich wohne ja in Berlin, klar, Hauptstadt, viele Wohnblöcke und ich wohne in einem Neubau quasi. U-förmig aufgebaut. Ich habe eine richtig schöne Wohnung mit einer kleinen Terrasse und da sitze ich halt total gerne. Und gegenüber, da gibt's auch ganz viele Balkone, die ich mir natürlich auch immer gerne angucke.
Logisch.
Und mir ist, das war um die Osterzeit, ist mir ein Balkon aufgefallen. Jeder Balkon hat so eine Balkonleuchte. Und wenn die an ist, die ist super hell und dann auch nervig, wenn alles drumherum einfach dunkel ist. Und da ist mir aufgefallen an der einen Balkonleuchte, dass sie Tag und Nacht leuchtet. Eine Woche habe ich es mir angeguckt, die zweite Woche habe ich es mir angeguckt. In der dritten habe ich langsam angefangen zu überlegen, wie lange ist man eigentlich im Urlaub? Maximal so 2, 3, 4
maximal,
Wochen,
ne?
Eventuell, wenn man sich was Gutes leisten kann, vielleicht 4 Wochen. Jedenfalls so nach der vierten Woche wurde ich dann wirklich langsam ein bisschen unruhig, weil ich wirklich permanent Tag und Nacht diese Balkonleuchte mir angeguckt habe. Mir ist dann auch schon aufgefallen, dass die Pflanzen, also da waren auch ja Grünzeug auf dem Balkon, das war dann nicht mehr grün, das wurde dann schon irgendwann knusprig und man hat schon gesehen, okay, von der Ferne, dass die langsam richtig am Vertrocknen sind. Und ich habe dann auch schon darauf geachtet, ob die Terrassentür mal angeklappt ist oder dass man wenigstens irgendwas sieht.
Oder vielleicht mal die Jalousien runtergehen.
Genau, oder der Rollladen mal unter ist oder man irgendeine Person oder eine Bewegung in dieser Wohnung sieht. Habe ich aber nicht. Und dann habe ich schon Freunde von mir gefragt und meine Freunde meinte so, bin ich irgendwie paranoid? Ist das normal? So, weil ich mache mir da jetzt total Gedanken wegen dieser Wohnung. Ich weiß nicht mal, wer da drinnen wohnt, weil die Person ist halt anonym für mich, ne? Ich weiß ja nicht, wer da wohnt. Ja, meine Freundin meinte dann, komm, wir gehen jetzt einfach mal ums Haus rum. Wir schauen uns mal die Klingelschilder an. Vielleicht können wir da einen Namen erkennen oder einen Briefkasten. Vielleicht ist der schon am Überquillen, dass man sieht, okay, 1000 Zeitungen oder Briefe oder so, die liegen schon auf dem Boden, dass da keiner den Briefkasten geleert hat. Aber das Problem ist ein Neubaublock
und alles ist so ziemlich modern. Sprich, es gab keine altmodischen Klingelschilder. Da war nur so ein Display und du konntest auch nicht erkennen, welche Etage, welcher Name. Also da war nicht mal ein Name draufgedruckt, sondern so Apartmentnummern. Sprich, wir konnten also auch gar nichts irgendwie feststellen, wer da wohnen könnte. Und die Briefkasten, die waren halt auch im Haus drin, ne? Da konnten wir auch nichts erkennen. Also war dann wirklich die letzte Option, die Polizei zu rufen. Also meine Freundin, die ist auch bei der Polizei, macht ihre Ausbildung und meinte dann so, ja, also eigentlich Verdacht auf Verstorbene einer Wohnung, da müssen wir eigentlich die Polizei rufen. Also das ist unsere gute Pflicht, machen wir jetzt einfach mal. Haben wir dann auch gemacht, nach 2 Stunden Wartezeit kam die dann auch erstmal zu uns und wir mussten das dann natürlich erstmal erklären, was Phase ist, was ich die letzten Wochen beobachtet habe. Dann kamen die, haben das erstmal auch, also diesen Balkon, wo die Leuchte an war, von meiner Terrasse aus sich angeguckt und 10 Minuten später hat man dann schon gesehen, sind sie rübergegangen und auf den umliegenden Balkon von den Nachbarn. Haben dann auf diesen Balkon geguckt, wo die Leuchte halt an war.
Quasi den Weg in die Wohnung gesucht.
Genau, also man hat es wirklich beobachten können, also wie die kleinen Creeps auf meiner Terrasse im Dunkeln haben dann beobachtet, wo ist die Polizei gerade? Und wirklich, man hat es gesehen, im Uhrzeigersinn quasi einmal rumgegangen, aber sie waren nicht auf diesem Balkon. Ja, später hat sich dann rausgestellt, 20 Minuten später haben die Wohnung aufgebrochen und da lag jemand seit, ich glaube, 7 Wochen war es.
Boah, ey, ich stelle mir das so krass vor. 7 Wochen, dieses Haus muss gestunken haben.
Und das ist niemandem also es gibt ja auch umliegende Nachbarn. Es ist ja nicht so, dass es ein Einzelhaus irgendwo im Wald ist, so, ne? Da wohnen, weiß ich nicht wie viele, ich glaube über 30 Parteien in einem Haus und dass das nicht auffällt.
Aber so schön wie die Anonymität halt in Großstädten ist, ne? Da ist es halt einfach ein Nachteil. Da guckt keiner auf den anderen.
Und das tut mir total leid für die Person.
Total.
Und was mich dann auch, also, ich weiß nicht, was der Phase war. 2 Tage später, wirklich 2 Tage später, man geht eigentlich davon aus, dass die Wohnung total stinken muss, waren Angehörige da. Also es muss jemanden gegeben haben. Und die haben dann die komplette Wohnung leergeräumt. Die haben
aber
die Pflanzen.
Aber denen auch nicht aufgefallen ist, dass die Person sich seit 7 Wochen
ja, das meine ich ja. Eigentlich, also die Person, die da anscheinend tot lag, die hatte ja Angehörige.
Ja.
Aber dass die sich die ganzen Wochen nicht gekümmert haben und dann direkt 2 Tage später, nachdem die Polizei die Wohnung freigegeben hat, da die Klamotten rausräumen und die Pflanzen vom Balkon reißen und die Möbel wegräumen. Das hat mich irgendwie, ich weiß nicht, musste ich sehr lange drüber nachdenken.
Wie schön, dass du reagiert hast. Also das muss man jetzt auch mal dazu sagen, sonst würde die Person da wahrscheinlich immer noch liegen.
So sieht's aus, ja.
Und wieder mein guter Hinweis, wenn dir was auffällt, nicht weggucken. Lieber einmal mehr gucken und nochmal auf Nummer sicher gehen. Wenn wir alle ein bisschen auf den anderen aufpassen, dann ist auch schon viel geholfen.
So sieht's aus.
Ja.
Ach, ich hoffe, ich habe so eine Erfahrung nicht nochmal in Zukunft.
Ich hoffe ich auch für dich, ey. Aber vielen lieben Dank, dass du sie mit uns und mit der Creepy Hour geteilt hast.
Habe ich gern gemacht.
Dankeschön.
Ich hatte einmal die Situation, dass bei mir geklingelt wurde. Fremde Menschen standen da und die haben mich gefragt, ob ich meinen Nachbarn eigentlich mal die letzten Tage oder Wochen gesehen hätte. Sie seien entfernt Angehörige.
Oh.
Und dann hat es bei mir natürlich auch gleich geklingelt. Und ich so, nee, den habe ich schon länger nicht gesehen. Die haben sich dann bedankt. Die Tür ging wieder zu. Eine Stunde später stand dann die Polizei da und ja, da lag er wohl leider auch schon seit mehreren Tagen leider tot in seiner Wohnung drin. Total unangenehm so im Nachhinein, wenn man weiß, dass da eine Wand nebendran über Tage eine tote Person gelegen ist. Das hat sich ganz weird angefühlt.
Und du hast nichts gerochen?
Ich habe nichts gerochen. Also allerdings roch es in dem Hausflur immer so ein bisschen seltsam. Also mag das übertüncht haben. Ich weiß auch nicht genau, war eine größere Wohnung, wo er dann da lag oder nicht. Aber nö. Und wir hatten kein so enges Verhältnis, dass ich jetzt irgendwie, dass es mir aufgefallen wäre, dass ich ihn mehrere Tage nicht gesehen hätte oder so.
Ich finde das eine ganz unheimliche Vorstellung. Also alleine schon, wenn die Polizei an deiner Tür klingelt, ne, und nach einer vermissten Person fragt oder einfach danach fragt, ey, wann haben sie die Person denn zum letzten Mal gesehen? Das würde schon so Unbehagen in mir auslösen. Aber so wie ich es zu A schon gesagt habe, ich finde super cool, dass sie dran geblieben ist und dass ihr das nicht egal war, weil wer weiß, wie gesagt, wie lange die Person dann da sonst noch gelegen hätte.
Definitiv, Daumen hoch, ey.
Gut. Dann von so einem ernsten und realen Thema ging es dann nochmal weiter, auch wieder ins Studio zu Jakob. Und das war super spannend, weil Jakob keine Geistergeschichte hatte, keine True Crime Geschichte, keinen schlimmen Fund, sondern mit dem habe ich ganz, ganz lange über das Thema Musik gesprochen. Und wenn du jetzt denkst, was hat das denn jetzt mit der Creepy Hour zu tun? Ich sag mal so, ganz, ganz viel. Hör mal rein.
So, ich bin jetzt vom großen Studio ins B-Studio und ich habe einen Gast bei mir, nämlich the one and only Jakob Kranz, unser Musikchef bei Star FM. Warum Star FM so großartig klingt, wie es klingt. Hi. Oh,
danke für die Blumen. Hallo, danke für die Einladung auch.
Ja, wenn überhaupt heute jemand am Mikro stehen muss, dann du. Wir haben uns schon so oft über Bands unterhalten und über Hintergründe. Und eigentlich passt die Creepy Hour
und du auch ziemlich gut zusammen, weil du unglaublich viel zu erzählen hast. Zwar hast du noch keinen Geist gesehen.
Ja, zumindest nicht keinen, von dem ich wüsste, ja.
Aber wir haben uns schon mal über Horrorpunk, über Horrorbands, über Bands unterhalten, die durch Serienmörder, Tod und sowas beeinflusst wurden. Und da haben wir schon mal so ganz kurz angefangen und eigentlich hätten wir das schon aufnehmen sollen, weil da kamen schon unglaublich viele Sachen hoch. Magst du mal erzählen, was unheimliche Dinge, Serienmörder, die ganzen großen Killer, welchen Einfluss die in die Rockkultur gehabt haben?
Wie viel Zeit habe ich denn, um die Frage zu beantworten?
So Wahnsinn. Viel du möchtest,
also,
Jakob.
Also Rock, je härter er vor allen Dingen wird oder je mysteriöser er wird, ist ohne Crime oder ohne Fantasy oder ohne Horror absolut undenkbar. Ist eine der größten Inspirationsquellen, die die Musik hat, sowohl natürlich textlich als auch was so Artwork, Plattencover, T-Shirt-Designs, Poster, Make-up, Stichwort Misfits, Stichwort King Diamond, Stichwort Ghost, was das angeht, bis hin natürlich zu kompletten Konzepten, die ganze Alben oder ganze Bands beschäftigen, also wo sich ein ganzes Album oder eine Reihe von Songs nur monothematisch mit einem bestimmten, entweder einem Serienmörder oder einer literarischen Vorlage oder einer bestimmten Art von Horror, Grusel, Thematik, wie auch immer, annimmt, die dann damit zu tun hat. Also du kannst das eine überhaupt gar nicht vom anderen trennen. Es gehört beides ganz dicht zusammen.
Hast du da mal so ein paar Beispiele, welche Bands da besonders rausstechen zum Beispiel?
Ich hab drüber nachgedacht, also insbesondere was so Metal und extremere Musik angeht, das ist ja da ein Riesenthema. Eigentlich kann man drei Schubladen aufmachen oder drei große Säulen, was so die Inspiration angeht. Das eine ist, sagen wir mal, der klassische literarische Horror, den es gibt, ne? Also Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King, all die Sachen, diese Vorlagen finden sich bei Bands immer wieder. Ramones, riesen Stephen King Fans gewesen, Stephen King großer Ramones Fan gewesen. Stephen King hat ja Pet Sematary, den Song für seinen Friedhof der Kuscheltiere Film und so, das kam alles zusammen. Oder Stephen King hat für den Film Who Made Who AC/DC gefragt, ob sie ihm diesen Song dazu machen können. Also auch da gibt's Verbindung. Das ist die eine Geschichte, literarische Vorlage. Da gibt's ganz großartige Bands wie zum Beispiel Sulfur Aeon oder so. Das ist eine Death-Metal-Band aus Deutschland, die sich mit der gesamten Cthulhu-Mythologie von Lovecraft beschäftigen und seit über 10 Jahren quasi nur Songs machen über diese ganzen großen Geister, diese Urgeister, über Cthulhu, der unter Meeresboden wohnt und irgendwann die Menschheit auffressen wird und so. Das ist, das gibt's seit Ewigkeiten schon. Metallica haben 1984 schon einen Song gemacht, der heißt The Call of Cthulhu, wo das irgendwie mit vorkommt. Das ist eine riesenliterarische Vorlage. Das ist Punkt 1, Literatur. Punkt 2, würde ich sagen, ist so der Filmhorror, wo es um so den vorrangig um den Schockeffekt geht. Also Stichwort so Gore oder Splatter oder möglichst blutig, möglichst viele Gedärme, es muss spritzen und quietschen und matschen und so. Da gibt's auch einen Haufen Bands, die sowas machen. Da gibt's eigene Genres, Gore-Grind zum Beispiel, was die Mischung aus Grindcore, also extremstem Geschnorchel ist und dann Texten, die an Unappetitlichkeit kaum zu überbieten sind. Und so eine Bands haben auch eine große Fanbase und es gibt eigene ganze Festivals über ein Wochenende, wo nur Gore-Grind-Bands spielen, wo nur wirklich richtig geschnorchelt und gerülpst wird und wo die Leute dann sich als Pinguine verkleiden und mit Badeeinhörnern und so. Es ist sehr, sehr lustig, was da bei solchen Konzerten passiert. Stichwort Rompeprop zum Beispiel, die sind da ganz groß dabei oder aber auch Gut oder so. Das ist auch ein Thema. Die Könige dieses Genres sind wahrscheinlich die englischen Grindcore-Urväter Carcass, die Mitte der 80er angefangen haben, gemeinsam mit so Napalm Death und so diese Ecke in Großbritannien.
Gehört Cannibal Corpse da auch mit dazu?
Corpse auch, ja, Cannibal Corpse auch, die kamen ein bisschen später. Cannibal Corpse ist auch eine Band, die sich mit Horror beschäftigt. Lass mich kurz einen Satz noch zu Carcass sagen, weil die in den 80ern angefangen haben, auch so extremsten Grindcore zu spielen. Also so Songs, die nur eine Minute lang waren oder so. Ganze Alben, die 20 Minuten lang waren. Da waren dann aber 40 Songs drauf, so in dem Sinne. Ich müsste jetzt nachzählen, aber so in der Größenordnung. Und Carcass waren die einzigen, die es wirklich perfektioniert haben, medizinisch fundierte pathologische Texte zu schreiben. Also man, du kannst die kaum lesen, weil das wirklich nur wirklich Fachlatein ist. Und wo es dann um ja den Prozess geht, wie Maden einen Körper zersetzen oder solche Geschichten. Das letzte Carcass-Album, was erschienen ist, heißt Surgical Steel, hat ein Artwork, wo nur so Operationsbesteck drauf ist, aber zu einem Ornament zusammengelegt. Und wenn du es dir an die Wand hängen würdest und rahmen würdest, würden alle sagen so, das ist ein geiles Bild. Ih, was ist das denn? So. Also auch das ist ein großes Thema. Und es gab ein paar Bands, die probiert haben, Carcass sozusagen da noch zu übertreffen, aber die haben es einfach absolut perfektioniert und machen das seit... Warte mal, 85, also 40 Jahren mittlerweile, gibt's immer noch. So, die spielen auch immer noch Konzerte. Das ist das Zweite und Cannibal Corpse hast du gerade erwähnt, auch viele andere Bands aus dem Death Metal Bereich, die ja auch so mit Horror und Blut und Schockeffekten arbeiten und Cannibal Corpse, bekanntester Song heißt Hammer Smashed Face. War eine Weile sogar in Deutschland verboten, da haben sich Jugendschutzorganisationen hingestellt und haben der Band Konzerte verboten und so. Dann haben die gesagt, okay, alles klar, dann spielen wir Hammer Smashed Face nicht, dann spielen wir halt Fuck with a Knife. So, und der war halt nicht auf dem Index. Also das ist auch dabei und der Bassist von Cannibal Corpse, Alex Webster, ich habe den ein paar Mal für ein Interview getroffen und habe ihn auch zu den Texten befragt, natürlich wie immer, und er sagte, du, wir sind eine extreme Death Metal Band, was soll ich denn über die Blumen in meinem Garten Texte schreiben, das glaubt mir doch keiner. Und wenn du die dann triffst, das sind ganz nette, ganz friedliche, ganz sanfte Typen. Der Sänger von Cannibal Corpse, George Fisher, man nennt ihn auch The Neck, weil der quasi, der Übergang von Korpus zum Kopf, der hat quasi keinen Hals mehr. Das ist der König aller Headbanger, der bei Konzerten noch immer sagt, irgendwie, ich versuche jetzt mal, ich werde jetzt ein bisschen Headbang, ihr könnt ja probieren mitzumachen, ihr werdet verlieren. Der ist ein liebevoller Familienvater, hat zwei Kinder und postet auf Insta immer Fotos, wie er in irgendwelchen
Kuscheltieren steht.
Genau. Ja. Der geht dann in die großen Malls, wo dann diese Automaten sind, wo du Geld einwerfen kannst, wo so ein Greifer kommt und wo man so Kuscheltiere hochziehen kann oder wo du irgendwas gewinnen kannst. Ein Riesen-Pikachu oder so. Und die sammeln die ein und spenden die dann so an bedürftige Kinder und an so Kindereinrichtungen.
Ich glaube, das Bild ist um die Welt gegangen. Ja, das ist einfach großartig. Also
der ist toll und auch seine Familie ist toll und so. Aber das ist sozusagen der Ausgleich, den die haben. Punkt zwei. Punkt drei ist dann wirklich der reale Horror, der passiert ist. Also so die Geschichten, die in der Zeitung stehen. Keine Ahnung, Frauenmörder, Männermörder hat wieder Leute zerstückelt. Es ist irgendwo eine Nase gefunden worden. Wem gehört dieses Ohrläppchen? Da gibt's natürlich auch tausende Vorlagen, die immer wieder verwendet werden. Slayer haben das perfektioniert. Die haben Songs gemacht über Ed Gein zum Beispiel. Den muss ich deinen Hörerinnen und Hörern nicht vorstellen. Die Geschichte kennen alle. Der ist mit dabei. Die haben einen Song gemacht über ich weiß nicht mehr, wie er mit Vornamen hieß, den Chikatilo, auch ein Russen. Oder ein Russen, auch so ein Massenmörder. Ja. Also da war auch natürlich je brutaler und je schockierender die Geschichte, desto besser ist der Text, den man dazu machen kann. Und dann gibt's Bands wie Macabre zum Beispiel, auch so eine alteingesessene amerikanische Death-Metal-Band, die komplette Alben gemacht haben, die sich nur einem bestimmten Serienmörder widmen oder aber einer bestimmten Folge von Taten, die damit zu tun haben. Die sind dann auch benannt. Das berühmteste Macabre-Album heißt Dahmer, Jeffrey Dahmer. So. Also das ist übrigens auch die Quelle, wo ich mein Grundwissen über so Serienkiller und solche Sachen her habe. Und um es zusammenzufassen, das sind so, wie ich sehe, die drei Grundinspirationen, die es gibt. Also klassische Literatur. Das zweite ist Schockeffekt, Gore, Horror, je ekliger, desto besser. Und das dritte sind so die realen Vorlagen, die es wirklich gibt.
Drei Säulen, ganz wichtig. Und wir lernen das auch immer wieder. Also ich stand in demselben Studio hier und habe mit Corey Taylor 30 Minuten nur über Horror gesprochen. Merkt man einfach immer wieder, kommt immer wieder hoch. Und das ist so schön, dass du das auch sagst, weil ich finde auch in dieser ganzen Community, Horror-Menschen sind einfach die friedlichsten und liebsten. Das wird ja den Rockern auch immer vorgeworfen, aber einfach alle super ausgeglichen. Woher denkst du denn, kommt das Ganze? Also, weil es einfach düster ist und weil du Leute damit schocken kannst, also sprich, Stichpunkt Schock-Rocker. Ich meine, Alice Cooper hat ja im Endeffekt auch so ein bisschen angestoßen, ne? Das ging schon mal in so eine Richtung, aber dann wurde es ja immer krasser. Also, woher kommt's? Warum geht das so Hand in Hand? Was glaubst du?
Ich glaube, hat damit zu tun, dass Rockmusik schon immer eine Musik der Rebellion war, des Aufbegehrens gegen das Bestehende, das neue Extreme suchen, ausbrechen, sich eine eigene neue Grenze definieren. ob das jetzt Horror als Thematik ist oder ob das eine musikalische Stilistik ist, wo du sagst, sowas Krasses hat bis jetzt noch keiner gespielt. Boah, die spielen Double Bass, wow. Oder da benutzt jetzt jemand Elektronik zu Rockgitarren, was ja früher der absolute Sakrileg war. Das hat wahrscheinlich alles was damit zu tun. Und in einer Welt, die so eng vernetzt ist wie die, in der wir leben, wo jede Information innerhalb von Sekunden um die ganze Welt geht, ist natürlich auch so eine Geschichte, du bist die krasseste Band oder du hast die krasseste Horrorgeschichte oder was auch immer erlebt und dann ist das über Insta auf der ganzen Welt und 5 Minuten später kommt einer und sagt, ich habe auch noch eins besser. Mm. Also es schaukelt sich auch immer mehr, immer schneller hoch, was im Umkehrschluss für die Band, ich beantworte deine Frage nicht, ich schweife ein bisschen ab, was im Umkehrschluss für die Musik heißt, dass diese Spirale des immer noch extremer Werdens sich irgendwann so schnell dreht, dass du rausfliegst. Also einige dieser Bands, die sich in diesen Genre bewegt haben, von denen ich erzählt habe, die probiert haben, noch krasser und noch krasser zu sein, sind dann irgendwann einfach wirklich auf die Nase gefallen, weil du kannst es nicht mehr auf die Spitze treiben. Du kannst nicht noch schneller spielen, du kannst nicht noch ekliger werden in deinen Texten, weil irgendwann ist auch setzt so eine Abstumpfung ab, wo du sagst, ja, ist egal. Und dann zählt am Ende wirklich der Klassiker, kannst du einen guten Song schreiben und kannst du diesen Song auf einer Bühne so performen, dass ich dir das abkaufen kann. So. Und wenn das nicht geht, bist du halt eine Studioband, die auf Insta die größte Band der Welt ist. Alles klar, schönes Restleben. Du hast gefragt, woher diese Faszination kommt. Ich glaube, wie gesagt, zum ersten auf der Suche nach einer Definition für das Genre, um aufzufallen, um anders zu sein. Und wie kannst du am besten auffallen und anders sein, indem du irgendwas machst, wo deine Familie, dein Umfeld, deine Leute um dich rum sagen, boah, das ist mir ja zu krass, das ist mir ja zu eklig. Ich erinnere mich, dass ich als Teenager, ich habe über die Band Slayer gelesen und habe gelesen, dass bei den Konzerten von Slayer, das muss damals, ich komme ja aus der DDR, also war mit Informationen sowieso ein bisschen schwierig, dass bei den ersten Slayer-Shows 86 in Belgien, die haben bei einem Open Air gespielt, beim Werchter, glaube ich, dass da die Leute vor der Bühne so derbst abgegangen sind, dass es wirklich blutige Nasen gab und Schlägereien und blaue Flecke und so. Und ich dachte, da gibt's die hauen sich aufs Maul. So. Und dann, als ich das erste Mal Slayer gehört habe, war ich wirklich skeptisch und hatte ein bisschen Schiss und dachte, boah, ich weiß nicht, ob mir das zu krass ist. Ne? So. Und dann gewöhnt man sich dann halt irgendwie so dran und du kommst dann da so rein. Das ist das eine, was damit zu tun hat. Das andere hat natürlich auch was damit zu tun, dass du auffallen willst in dieser Riesenmenge an künstlerischem Ausdruck, seien es jetzt Bilder, Fotos, Filme, Musik, musst ja irgendwie dein eigenes Ding finden und auffallen. Und das passiert immer, wenn du eine Idee hast, die originell ist. Sie muss nicht krasser sein als die anderen, es muss nicht blutiger, brutaler, sonst irgendwas sein. Es muss einfach auf eine bestimmte Art und Weise originell sein und verkaufen. Wo sind wir wieder bei Alice Cooper? Warum war Alice Cooper so ein großer Schockrocker? Weil der Dinge gemacht hat, die vorher nicht passiert sind. Alice Cooper hat auf der Bühne eigentlich Theater gespielt. Es ist ja auch Alice Cooper als, ist ja nur die Figur. Er ist ja
bekennender Christ eigentlich.
Er ist ja hinter der Bühne, ist er Vincent Fournier und ist ein ganz netter Herr, der golfen geht. Aber er sagt, wenn die Leute den Albtraum haben wollen, dann kriegen sie von mir den Albtraum. Und dann lässt er sich halt enthaupten und hat irgendwie, was ist immer da auf der Bühne, gibt solche Geschichten so. Oder Bands wie King Diamond zum Beispiel, der Sänger von Merciful Fate, dänische Band, ganz, ganz bekannt, der auch immer in den 80ern schon mit einem Horror-Make-up aufgetreten ist, der auf der Bühne auch so große Horrorgeschichten erzählt hat, die so ein bisschen so vom mittelalterlichen Vampir-Horror beeinflusst waren, so irgendwelche verwunschenen Spukschlösser und Lieblingsthema sind auch gerne, wie heißt Asylum auf Deutsch?
Eine geschlossene Anstalt.
So verlassene medizinische Räume, ja. Irgend sowas, ne? Und wo du auch wunderbar dann irgendwie natürlich mit der Imagination von den Menschen spielen kannst. Du kannst eine Bühne bauen, die so aussieht. Dann singt er die ganze Zeit in so einer hohen Falsettstimme und es geht irgendwie um ein Kind, was die Großmutter, wo die Großmutter besessen ist und das Kind ist auch besessen, klassische Poltergeist-Geschichte und so. Sowas findet natürlich auch immer wieder statt. Und ach so, was ich vergessen habe, oder habe ich das gesagt, bei der Vorlage von realen Sachen, natürlich haben Horrorfilme, die klassischen, auch einen Rieseneinfluss auf Musik. So die ganzen Hellraiser, Poltergeist, das Omen, diese ganz frühen Horrorsachen, Nebel des Grauens
gerade
und so.
Gerade so 80er Sachen, ja. Sind halt prädestiniert dafür.
Ja, ne? Weil das eben auch Horrorsachen sind, selbst Hitchcock, ne? Vögel, das sind alles Sachen, das sind Horrorfilme, die mit deinem eigenen, die spielen ja mit deiner eigenen Empfindungsgrenze. Wie viel kannst du wirklich hingucken, kannst du das aushalten oder nicht so? Und das sind ja alles noch Sachen, die sind gedreht worden zu Zeiten, es gab kein CGI, kein Computer, kein nix. Die haben dann wirklich bei die Vögel, haben die lauter Krähen dahingestellt und Nebel reingepustet und haben gehofft, dass sie in die richtige Richtung fliegen. Oder der weiße Hai war wirklich echt. Nein, war er nicht, aber so. Oder was auch eine riesen Inspiration ist für die ganze Rock- und Metal-Community, sind die ganzen Sachen, die Hans-Rüdi Giger gemacht hat, der Schweizer, der Alien designt hat. Also was Design angeht, Science-Fiction, Space-Horror und so, das ist bis heute ein riesen Einfluss, der geht auch nicht weg. Ich habe deine Frage, glaube ich, nicht beantwortet, aber ja.
Doch, hast du ja. Ausreichend. Das ist super schön, mit dir zu sprechen. Ich glaube aber gerade bei so Bühnenbild oder so ist mir auch gleich Ghost eingefallen. Also die zimmern da ja immer eine dichte Kirche da auf die Bühne.
Wobei Ghost auch insofern eine ganz spannende Band sind, weil Tobias mittlerweile davon ja sagen, wie es ist.
Ja.
Der hatte von Anfang an eine ganz klare Vision seiner Band. Der hat ja in den Mitte der 90er, kommt ja so aus Schweden, aus der Gegend von Uppsala, wo es eine große Death- und Black-Metal-Community gibt, hatte der eine Band, Repugnant, die auch so ein bisschen Horror-inspirierten Death-Metal gemacht haben, klassischen schwedischen Death-Metal, so Entombed-Style, so ein bisschen schnorchelig, schön tief, grunzig und so. Und die haben ein paar Platten gemacht und aus diesem Umfeld von Repugnant sind auch viele andere Bands entstanden. Tribulation zum Beispiel kommen daher und so. Das hat, hey, die hängen alle.
Die waren
alle
ja sogar zusammen auf Tour.
Ja, natürlich hängen die alle miteinander zusammen, weil du musst den Gitarristen ja nur einmal mitnehmen, aber beim zweiten Mal muss er sich ja nur eine Maske aufsetzen und darf nicht sagen, dass das ist.
Die cool.
Brauchst halt nur ein Bett im Bus. So, und Tobias Forge, der Chef von Ghost, wusste von Anfang an, dass diese Band eine große Band sein würde. Und dieses Konzept, was der gebaut hat, dass er diese Papstfigur hat, die mit jedem Konzert auch quasi älter wird, was du aber selber als Fan gar nicht weißt und bist immer wieder überrascht, was passiert. Das ist natürlich auch, wo ich gesagt habe, du musst eine originelle Idee haben. Sie muss nicht neu sein, sie muss originell sein.
Und die hatte er.
Und das auf so ein Niveau zu bringen, dass du dazu quasi Pop-Songs schreibst, die überhaupt niemanden schocken. Kannst im Radio spielen, aber wenn du plötzlich sagst, worum es in He Is eigentlich geht, ne, sagt 90% der Radiosender, auf gar keinen Fall spielen wir satanistische Musik. Aber das ist halt der Clou dabei. Und wenn du es dann noch hinkriegst, das so auf die Bühne zu stellen, dass es optisch auch als Entertainment-Show funktioniert.
Es ist ein Theaterstück.
Du musst ja dann auch bedenken, was das für ein finanzieller Aufwand ist, sowas zu machen, so eine Bühne zu bauen. Ja. Und jeder, der eine Band hat oder jemand kennt, der eine Band hat, weiß, dass es schon schwierig ist, irgendwie ein Bettlaken zu besprühen mit einem Bandlogo hinten drauf und es mit Reißzwecken an die Bühne zu tackern, dass es nicht total scheiße aussieht. Und dann auf dieses Niveau zu kommen, technisch und auch von den Props her, von der Ausstattung und so, das alles hinzukriegen, das ist eine unfassbare Maschinerie und das machst du nicht von heute auf morgen. Das ist ein Masterplan.
Ja.
Und das hat er. Am Ende machen Ghost nichts neu oder anders als das, was andere gemacht haben. Sie machen es nur auf eine clevere, eigene Art und Weise. Und deswegen haben sie da jeden Schritt verdient, den sie gegangen sind an der Stelle.
Ich war auch noch nie auf einer schlechten Ghost-Show und ich habe wirklich schon viele geguckt und vielleicht war dann auch mal das Programm irgendwie das gleiche, dass ich so drin stand und dachte mir, okay, ein Song umgestellt, aber es ist einfach nie schlecht.
Ich habe die gesehen bei der allerersten Tour in Deutschland, da waren die spielten beim Hammer of Doom in Würzburg als unangekündigter erste Band nachmittags um 3. Und ich war da nicht, aber ein Kollege von mir war da und hat mir erzählt, die Leute standen da und wie das so ist, erste Band, kennt keiner und so. Und dann geht's Licht aus und dann kommt dieser Typ auf die Bühne und der sieht ja dann aus wie ein 100-Jähriger. Und der wurde ja immer jünger über die Jahre. Und fängt an zu singen mit der großen Papstmütze und im Laden war es totenstill und alle hatten wirklich die Kinnlade und gesagt, was bitte ist das für eine Band?
Ja.
Und dann waren die kurz danach, Hammer of Doom ist im März und dann waren sie im April in Holland beim Roadburn Festival, da habe ich sie gesehen und kurz danach waren sie in Berlin im White Trash, im Alten noch, das war so ein Keller, da waren vielleicht 100 Leute, aber es waren nur 50 da. Und das waren so die ersten Ghost-Shows, die passiert sind und dann so zack, 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 jetzt spielen Ghost, weiß ich nicht, vor in Arenen.
So zack, ne?
Naja, also das sind so schon 10 Jahre. Ne?
Ja, aber trotzdem ging's gefühlt von einer kleinen Bühne zur, wo habe ich sie gesehen, noch in Prag in der O2-Arena. Mhm. Also riesengroß einfach.
Und dann hast du eben auch noch Bands, also unabhängig von der Horror-Thematik, die sich auch inhaltlich, spirituell mit so diesem übernatürlichen, übersinnlichen beschäftigen, wo es dann um auch so satanistische Geschichten geht, um Okkultismus. Und da gibt's Bands, die meinen das sehr ernst. Muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt auch Bands, die machen das nur, weil man damit gut seine Eltern erschrecken kann. Das fällt dann aber relativ schnell auf. Und das ging auch so weit, dass sich wirklich Musiker so okkulten Zirkeln angeschlossen haben und innerhalb dieser okkulten Zirkel dann ihre eigene Persönlichkeit und dann irgendwann auch ihr Leben verloren haben, entweder durch Suizid oder sonstige Geschichten.
Mayhem ist da, glaube ich, auch ein ganz gutes
Mayhem
Beispiel.
Mayhem ist so ein Thema, ja. Dissection ist so ein Thema, da gibt es halt eine ganze Menge, die dann entweder, ja, weiß, will ich gar nicht darüber urteilen,
so
also die dann abdriften an der Stelle, wo dann so ein Kult auch passiert, aber zum Beispiel eine Band wie Vatein aus Schweden, die meinen das schon durchaus sehr ernst. Und wenn die auf die Bühne kommen, das ist weniger Horror, sondern wirklich eher schon so satanistische Grundzüge. Und bei Vatein zum Beispiel ist der, dass sie, wenn die auf die Bühne kommen, Erik fängt dann an, irgendwie kleine Knochen zu verteilen und zu murmeln und der spricht dann wirklich Gebete an der Stelle. Und
Aber die Leute, die da sind, feiern.
Das meine ich damit, ob das aufgesetzt ist oder nicht. Ne? Wenn du dann da bist, weißt du, okay, die meinen das wirklich ernst. Und du musst für dich selber einschätzen, kann ich damit umgehen oder kann ich damit nicht umgehen?
Ja.
So. Oder eine Band wie The Devil's Blood, die ich sehr schätze. Selim Limucci ist leider nicht mehr unter uns. Es war auch so eine Band, die so den Okkultismus wirklich ernsthaft betrieben haben und der dann auch sagte, er ist in dem Moment gar kein menschliches Wesen mehr, sondern bloß ein Medium, weil irgendjemand zu ihm spricht. Es war brillante Musik, haben kaum Leute verstanden. Die sind auf die Bühne gegangen, haben sich mit Blut übergossen, weil sie sagen, die sind immer zum Metzger gegangen, haben sich mit Schweineblut geholt, haben sich übergossen, haben gesagt, weil sie dann ihre eigene Persönlichkeit aufgeben und verlieren und damit nur noch Hüllen sind für das Medium, was sie steuert, diese Musik zu machen.
Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Man will sich das mal angucken, weil man vielleicht davon gehört hat, man findet die Musik vielleicht gut, aber man will dieses Spektakel mal sehen.
Na klar,
und ich glaube, es zieht einen dann schon.
Natürlich
geht's
ums Spektakel. Warum ist... Ich muss dazu sagen, musikalisch bin ich immer total dabei. Ich kann keine Horrorfilme gucken. Ich würde ins Kino, ich würde rausgehen an der Stelle. aber ich rede halt viel mit Leuten, die sowas gucken, die mir dann auch von den Filmen erzählen, wo ich immer wieder weiß, alles klar, deswegen gehe ich auch nicht ins Kino, guck mir das an. Aber so diese Geschichten, weiß ich nicht, Saw oder wie das heißt, diese ganzen Folterhorror-Sachen und so, wo es dann noch krasser sein muss, wo du dann sagst, okay, ja, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du kannst es nicht mehr übertreiben. Es geht nicht noch höher. So, und dann setzt auch so eine Sättigung ein. Also brauchst du wieder eine originelle Idee, womit wir wieder am Anfang sind. Und die besten originellen Ideen sind immer die, die aus einer Inspiration kommen, die schon aus einem Geschichtsbuch kommen, was viele tausend Jahre alt ist. Ne? Also Stichwort Necronomicon zum Beispiel ist ein ganz großes Thema bei ganz vielen Bands. Ich habe vorhin schon mal H.P. Lovecraft erwähnt, großer englischer Schriftsteller, der das Necronomicon-Buch geschrieben hat, der diese Cthulhu-Sachen geschrieben hat und so. Aus dem 19. Jahrhundert. Das sind die klassischen Horrorromane, Frankenstein, Mary Shelley, Edgar Allan Poe und sowas. Ja. Grube und Pendel, es gibt heute noch Bands, die The Pit and the Pendulum Songs machen, die immer noch wieder auftauchen und die können sich dann natürlich auch immer wieder berufen und sagen, das ist klassische Literatur, was wollt ihr uns denn?
Ist ja ein schöner Ansatz. Ich finde es auch so schön, dass du vorher gesagt hast, jetzt ist es natürlich super easy. Ne? Du hast ja auf deinem Handy quasi Zugriff auf alles, was du haben willst. Umso spannender finde ich es dann, wenn man mal so in die 80er guckt, weil zum Beispiel AC/DC haben so ein bisschen mit ihrem Song The Nightcrawler die Blaupause für den Modus operandi von Richard Ramirez gegeben. Mhm. Also es ist ganz spannend, wir haben uns da auch mal den Songtext angeguckt, als wir den Fall durchgenommen haben und vorgestellt haben. Und der wurde ja damals auch mit so einem AC/DC-Cap dann, das AC/DC-Cap wurde mal vom Fenster gefunden, wo er eben eingebrochen ist. Und finde es gerade zu solchen Zeiten immer super spannend, wie sich die Leute dann, weil es gab ja nicht so viel. So, der ist dann wahrscheinlich irgendwann mal, der hat seine Leidenschaft für Rockmusik entdeckt, ist dann irgendwo mal rein, hat eine AC/DC-Platte gefunden und hat diesen Stalker-Song quasi gefunden und hat dann, also da lief ja ganz viel schief bei diesem Menschen und hat dann in der Zeit, in der Satanic Panic ja auch ein totales Thema war, dann angefangen mit hier Pentagramm in der Handfläche, ne, während der Verhandlungen und mit Blut an die Türen geschmiert und so und dann eben auch so dieser Song und finde ich immer ganz spannend, wie sich das vor allem in den 80ern schon so gebildet hat.
Richtig, wobei man dazu dann auch sagen muss, meine heutzutage gibt es ja nicht nur eine Publikation oder eine Tageszeitung, die darüber schreibt, sondern Tausende und Blogs und so. Und dann unabhängig davon, kleine Fußnote, die Frage, was ist jetzt wirklich wahr, was ist dazu gedichtet, wo ist der eigentliche Kern der Geschichte und so. Und bei den Sachen aus den 80ern, die meisten kommen natürlich irgendwie aus, du hast irgendeine Zeitung. Man hat ja Zeitung gelesen.
Ja, ja, ganz klar.
Und dann hast du irgendeinen Zeitungsartikel, der irgendwie nur so ein paar Zeilen hat, wo das dann drinsteht und der Rest wird dann dazu gedichtet. Ja. Und ob das dann wirklich so stimmt, wie es in der Zeitung war, ne, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber so entstehen halt die Inspirationen für so Songs und solche Geschichten.
Ich habe auch ganz lustig eine Biografie von einem Schockrocker zu Hause, den ich jetzt gar nicht mehr nennen will, aber da ging es auch um die ersten Auftritte in den 90ern, wo es dann besorgte Bürgerbriefe gab an die Städte. Und da stand drin, dass besagter Schockrocker Katzenbabys und Hundebabys im Ganzen auf der Bühne verschlungen hat. Genau. Und du merkst ganz genau, und dann gab es natürlich einen wahnsinnig großen christlichen Demozug vor der Venue und so. Und du merkst halt im Blick auf, also jetzt im Blick auf damals, ey, wie ihr übertrieben habt, ne? Also da kam ja so viel, ich habe gehört, der macht das und das. Nee, der hat das ganz krass, viel krasser
das
gemacht.
Guck mal, aber das Interessante an dem Punkt ist, das war Anfang Mitte der 90er, was du erzählt hast. Heutzutage wird das ja nicht mehr nur per Word of Mouth. Jemand erzählt irgendwas und der andere sagt, es war gar nicht so, es war viel ganz anders und die Katze hatte 8 Augen und 12 Beine. Ja. Heute ist es ja, du schreibst irgendwas bei Reddit, bei Insta, wo auch immer, in deine Bubble und schreibst dazu und Leute machen per AI ein Foto dazu und sagen, es war wirklich so. Ja. Und dann guckst du rein und der Artikel hat, keine Ahnung, 2000 Kommentare und so weiter und so fort und sagst im ersten Moment, oh ja, wenn ja so viele Leute dabei sind.
Und habe ich gesehen, muss ja wahr sein.
Ja, stimmt,
ne?
Habe ich im Internet gelesen, stimmt ja. Dass das alles Mumpitz ist an der Stelle, kommt ja noch dazu, was uns wieder zum Anfang des eigentlichen Gesprächs bringt, warum Kunst durch sowas inspiriert wird und woher dieser Punkt der Rebellion kommt, weil du natürlich willst, dass sich irgendjemand darüber aufregt, weil du auffallen willst. Willst du nicht auffallen, bist du eine Band, die mit, wie sagt mein Freund Marco immer, mit T-Shirts aus der Hose raus auf der Bühne steht und so ein bisschen vor sich hinschrabbelt und sich auf die Fußspitzen guckt. Kann man alles machen, ist prima, schönes Restleben, aber damit wirst du natürlich die Welt nicht erobern. Ja. Du wirst die Welt nur erobern, wenn dir irgendjemand erzählt, ich habe da von einer Band gehört, die machen ganz krasse Musik, die haben orangene Overalls an und jeder hat irgendeine Maske und die turnen mit 2 Horrorclowns auf der Bühne rum und verdreschen sich gegenseitig und haben 3 Schlagzeuge und du denkst in dem Moment, was bitte? Natürlich möchte ich das sehen und hören. So, das funktioniert, ne? Wenn du nur sagst, ja, wir haben halt auch so eine Band, wir machen halt Rockmusik, das ist kurz eingeschlafen.
Ja.
Also darüber funktioniert's, über den Effekt des Auffallens, des Schockierens Schockens. Und immer wieder auch, dass du selber deine eigene moralische und ästhetische Grenze siehst, in Frage stellst und möglicherweise neu justierst. Dass du sagst, okay, bis hierher kann ich das alles mittragen, ab hier wird's eklig. Also auch bei mir geht's so, auch textlich und musikalisch gibt's halt irgendwann eine Grenze, wo ich sage, und ab hier ist es nicht mehr lustig und übertrieben und albern. Schönes Restleben.
Ich finde es aber sehr spannend, weil man das so gleichsetzen kann mit Horrorfilmen, weil da ist es ja auch so, ne, was habe ich schon gesehen, was ist noch krasser und es ist, weiß ich, wie viele Beiträge dann es gibt, so der schockierendste Horrorfilm aus 2024 und dann guckst du an und dann denkst du, aber da ist halt auch immer die Frage, auf wie viel lässt du dich ein, was schockiert dich wirklich noch, wenn du einfach schon seit Jahren Horrorfilme guckst und ich glaube, so ist es mit der Musik auch.
Was hat Hitchcock gesagt? Nichts ist schockierender und beeindruckender als eine geschlossene Tür.
Und die Vorstellung ist genauso. Ja. Ist genauso. Das, was man nicht sieht, ist immer am unheimlichsten.
Genau.
Schön. Ja, vielen Dank, Jakob.
Sehr gern.
Das war ja ein wundervoller
Talk. Meine Premiere in der Creepy Hour für jemand, der überhaupt gar keinen Horrorfilm-Tick hat.
Ja, siehst du mal, aber trotzdem haben wir richtig viel geredet jetzt. Ja. Siehst du, und ich glaube, wir könnten noch 2 Folgen machen. Schön. Vielen Dank dir.
Sehr gern.
Ich mag das ja, wenn man so ein Thema musikalisch bei einer Live-Show aufgreift, einfach weil es mal was anderes zwischendurch ist. Egal, ob das jetzt eher so angerissen und ein bisschen poppig ist, wie bei Ghost beispielsweise oder bei irgendwelchen Black-Metal-Bands, wo das so richtig zelebriert wird. Das ist vielleicht gar nicht die Musik, die ich privat jeden Tag höre. Aber wenn man das live sieht und mal so eine besondere Show hat und mal so für 2 Stunden einfach in sowas eintauchen kann, finde ich total spannend, weil das wird so konsequent durchgezogen. Das hat einfach was.
Total. Und ich fand das so schön. Also Jakob kam auch ins Studio. War übrigens genau das gleiche Studio, in dem ich auch mit Corey Taylor stand. Deswegen hatte ich so richtig schöne Flashbacks. Und stand da und hatte einen Zettel mit in der Hand und er so, das ist mein Leitfaden. Und da waren 3 Säulen. Und ich fand es total schön und ich könnte Jakob einfach stundenlang zuhören. Und dann sieht man auch mal wieder, wie das alles aufeinander aufbaut und wie das alles ineinander greift. Und wir hatten dieses Gespräch schon bei einer Mitarbeiterfeier auf einem Boot in Berlin, das am Tag zuvor war. davor schon mal angerissen und da habe ich schon richtig gemerkt, war scheiße, am liebsten hätte ich jetzt schon das Mikro mitlaufen lassen. Und fand ich einen spannenden Übergang und ist auch schön, dass man mal die Leute hinter den Kulissen bei Star FM auch mal so ein bisschen durch diese Folgen auch in den Vordergrund heben kann, weil ich glaube, wir sind ja alle nicht umsonst hier und haben ja alle irgendwie krasse Einflüsse, was sowas betrifft. Und da fand ich den Übergang sehr schön, dass er ja selber gar keine Horrorfilme guckt, aber dann tatsächlich unglaublich viel über solche Geschichten weiß. Also siehst du mal, du musst gar kein so großer Horrorfan sein, um in der Creepy Hour Platz zu haben.
Und Special Tipp, wenn du Jakob irgendwo mal triffst, einfach anquatschen und ihr werdet einen wunderbaren musikalischen Abend haben, weil es gibt keine Geschichte aus der Musikwelt, die ihr nicht kennt.
Oh ja.
Und mit so viel Leidenschaft immer dabei bei dem Thema. Nicht umsonst unser Head of Music.
Was für dich aber schon auch zutrifft, Wolfi.
Ich wollte mich jetzt nicht noch über Jakob stellen, aber...
Nein, keiner hat über Jakob gesagt. Aber du bist schon auch so ein wandelndes Musiklexikon. Das muss man schon auch dazu sagen.
Ich nörde das schon ganz gern und weil ich ja viele Jahre bei dem Sender auch fast nur Musiksendungen gemacht habe und so, dann hat man sich dadurch auch reingelesen und reingearbeitet in Bands und Themen, die man sonst ja privat vielleicht gar nicht hört. Und dadurch wird das alles ein bisschen breiter, weil ich glaube, jeder in seiner Bubble ist ja immer sehr fokussiert und kennt sich da aus. Aber dass man so links und rechts auch ein bisschen was mitnimmt, ist eher selten. Und das war bei mir ganz klar jobbedingt. Aber ich bin mega froh drüber, weil so kann man viele Sachen auch ganz anders einschätzen. Und ja, ich glaube, ich bin ein bisschen offener geworden durch diese Sachen und durch diese ganzen vielen Gespräche eben auch unter anderem mit Jakob.
Sehr schön. Was für eine wunderbar große Familie wir doch sind, oder? Wie lieb wir uns alle haben.
Ja, ne?
Ja, außer du und Chris. Daran arbeiten wir noch. Ja, und dann ging es noch weiter zu Jan. Auch super spannend, was der zu erzählen hatte. Und es ist Jan und deswegen ist es auch ein bisschen lustiger.
Der liebe Jan ist bei mir, beziehungsweise ich bin bei dir im Studio. Du hast auch eine Geschichte für die Creepy Family. Erzähl mal, was ist dir denn schon Unheimliches passiert?
Genau, also es ist ein paar Jahre zurück, so, naja, 12, 13 Jahre ist es mindestens schon her, da habe ich in Trier gelebt und habe mit einem Arbeitskollegen eine WG geführt. Das war die lustigste WG meines Lebens. Zwei Typen, die sehr viel Freizeit hatten und sonst nur Radio im Kopf. Und diese WG war an sich schon sehr, sehr witzig, weil die haben wir übernommen. Also es war eigentlich eine Eigentumswohnung, die die Besitzerin vermietet hatte und die war komplett möbliert. Was stellst du dir unter komplett eingerichtet? Was stellst du dir unter komplett eingerichtet vor? Was ist da alles drin?
Ein Bett, ein Schrank?
Ja.
Ein Sofa vielleicht?
Was ist in dem Schrank drin?
Ja, hoffentlich nix.
Alles war da noch drin.
Ach Quatsch.
Da war alles noch drin. Da waren noch Bücher drin, da war Geschirr drin, war sogar noch Bettwäsche, die haben wir dann tatsächlich in den Keller gepackt. Es war alles noch drin in dieser Wohnung. Das war natürlich super, weil wir kamen vom Studium und hatten nichts.
Ja, perfekt.
Umgezogen mit dem Koffer und einer Bahncard, ne? Also von daher hat das genau gepasst. Und diese Wohnung war komplett möbliert und da die in der Nähe der Uni in Trier war und wir diese Bücher so angeguckt haben, glauben wir, das war unser eigener Glaube, dass die Uni einem Professoren gehörte, der gestorben ist.
Die Uni oder die Wohnung?
Die Wohnung, dass die Wohnung einem Professoren gehörte, der gestorben ist. Das war so unsere Geschichte, die haben wir immer so rumgesponnen. Und dann aber ist auch lange nichts passiert, aber eines Tages kommt mein Mitbewohner, der irgendwie eher Schluss hatte als ich, zurück in die Wohnung und da steht im Wohnzimmer, wir hatten einen Glastisch auf dem Wohnzimmer, steht eine brennende Kerze. Wir sind jetzt nicht so die Romantiker, dass wir irgendwie Kerzen anmachen und erst recht nicht dann gehen.
Aber hat die Kerze denn zum Inventar gehört oder also stand die da vorher schon nur aus?
Ich glaube, die stand aus im Schrank. Keiner von uns, never ever, also wir waren ja auch nicht so, dass wir im Suff oder so diese Kerze angemacht hätten oder so. Also auf keinen Fall. Diese Kerze, kann sein, dass sie im Schrank stand, dass sie zum Inventar der Wohnung gehörte. Auf jeden Fall war sie an und so viertelshalb runtergebrannt. War eine ziemlich dicke Kerze auf dem Glastisch und die war an. Das war das eine. Es ging wochenlang hin und her. Wer war es? Nun, du warst, Quatsch.
Ach so, ihr habt euch dann gegenseitig beschuldigt. Ah, okay.
Wer ist zuletzt wieder? Ich habe damals Morningshow moderiert, das heißt, ich bin immer relativ früh eingeschlafen. Er war so ein Filmfreak, er hatte tausende DVDs gehabt und wir haben immer jeden Abend irgendeinen Film geguckt und bin ich immer als erstes eingeschlafen. Naja, dann hast du eingeschlafen und hast sie nicht ausgemacht. Wir haben sie ja nie angemacht. Und ein paar Wochen später liegen Chips auf dem Fußboden. Zertreten.
Aber keiner von
Kartoffelchips.
Euch hat Chips
wir gegessen. Essen keine Kartoffelchips. Und es lagen zertretene Kartoffelchips auf dem Fußboden.
Ich habe jetzt meinen totalen Wild Guess. Vielleicht hat da noch jemand mit euch gewohnt und von dem wusstet ihr vielleicht einfach nur nichts.
Aber warum macht er jahrelang nichts? Wir haben ihn dann Kaki getauft, den dritten Mitbewohner. Ja. Aber und es konnte uns keiner erklären. Also der Einzige, der noch einen Schlüssel hatte, war der Vermieter oder die Vermieterin. Aber warum soll die das machen? Das war so eine Frau, die war, also eine Frau und ein Mann, die waren Anfang Rentenalter, irgendwie so um die 60 oder 65, irgendwie sowas. Und die haben uns auch manchmal, wenn irgendwie Sachen kaputt waren oder so, haben die uns schon geholfen. Waschmaschine war mal kaputt und so, und dann irgendwie Anschluss neu gemacht und so. Aber die wären ja nicht auf die Idee gekommen, da hinzugehen, eine Kerze anzuzünden. Also auch, um sich es gemütlich zu machen.
Und Chips zu zertreten.
Oder Chips zu zertreten.
Aber hattet ihr denn irgendwie mal ein komisches Gefühl dann, wenn ihr vielleicht mal alleine wart oder so?
Als ich das meiner Freundin, also jetzt Frau, damals Freundin erzählt habe, die war natürlich dann nie wieder, wollte die mit mir in diese Wohnung gehen.
Und wir fanden das ist auch das einzig Vernünftige.
Also wir fanden das jetzt auch null schlimm und also es war kurios und wir erzählen diese Geschichte immer wieder gerne, aber es kann sich bis heute keiner erklären, was das war.
Und es ist sonst nie wieder was passiert?
Nee. Und es ist ja bei der Kerze hätte ja sonst was passieren können. Wachs tropft auf den Teppich oder sonst irgendwas, ne? Oder es ist nichts passiert. Also
hattet ihr eine gute Energie in dieser Wohnung oder bist du da gar nicht affin für?
Keine Ahnung, was ist denn eine Wohnung? Energie? Also wir haben immer sehr viel Heizkosten zurückbekommen, von daher hatten wir eine sehr gute Energie in dieser Wohnung, weil wir selten geheizt haben, aber nee, keine Ahnung, also sowas irgendwie mit Geistern oder so, nichts.
Aber glaubst du persönlich dann, dass es irgendwie was Übernatürliches war oder hast du eine andere Erklärung für?
Ich habe keine Erklärung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts Übernatürliches war. Ich lasse mich gerne von Gegenteilen überzeugen, aber nee, glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich kann es wirklich nicht erklären, aber... es ist nichts Übernatürliches.
Du musst mehr Creepy Hour hören, dann vielleicht wirst du dann auch zum Believer, Jan.
Nee, glaube ich nicht. Also dafür waren wir viel zu pragmatisch und haben diese, also ich meine, es ist ja an sich schon verrückt, dass wir in so einer Wohnung sind, wo wirklich alles noch drin ist. Ne? Also vom Löffel, Messer bis zum irgendwas chinesisch Buch, ich weiß nicht mehr, was das für Bücher waren, aber hier Fachbücher, Physikbuch oder so, wo alles drin ist. Selbst im Wohnzimmerschrank waren so kleine Strohfiguren. Die haben wir auch drin gelassen.
Weil klingt dann ja fast so, als wäre jemand rausgestorben, ne? Als hätte man einfach alles so gelassen, weil die Person einfach weg war.
Ja. Und vielleicht war dann der Geist wieder da, aber ich glaube ja nicht dran. Aber
vielleicht
trotzdem.
Mochte der Geist Kartoffelchips und Kerzenschein. Ja.
Aber warum ist er dann nur einmal gekommen? Wir haben so viele Filmabende gemacht, er hätte doch dabei sein können.
Hättest du mal diese Spiritbox aufgestellt, die Sunny mir noch zeigen wird?
Was macht die? Fängt die denn ein?
Nee, die fängt gar nichts ein, aber die belegt halt das, was da ist. Also ich werde mir das morgen, wir haben besprochen, wir gehen in den Keller, ich werde das Mikrofon anmachen.
Ja.
Und sie wird eine Spiritbox mit dabei haben und ein EMF und wir gucken dann mal, ob mir irgendwas oder irgendjemand ins Ohr flüstert.
Ja, oder Mehl auf dem Fußboden, ob dann Tapsen drin sind oder
Das
so.
Machen wir nur bei dämonischen Aktivitäten.
Okay. Also du merkst, ich bin noch ziemlich frisch in dieser ganzen Thematik, ja, ich höre euch gerne zu, aber bin da nicht into. Aber gibt's da irgendwie Erklärung? Hast du solche Fälle schon mal gehört, so irgendwas, Wohnungen, wo irgendwas anging oder
in der Creepy Hour ständig.
Ständig,
ja. Ständig. Also da gab's.
Gibt's da Erklärung?
Nee, es gibt nie eine Erklärung, aber Leute überlegen dann halt kurz, okay, war das jetzt was Übernatürliches oder versuchen sie einfach krampfhaft eine rationale Erklärung dafür zu finden. Mhm. Spoiler Alert, in der Creepy Hour sind wir alle eher dem Übernatürlichen zugewandt.
Ja, das war schön. Ja.
Aber da gab es schon einiges von Uhren, die stehen geblieben sind oder Büchern, die aus dem Regal wirklich geflogen sind. Auch Kerzen, die mal angegangen sind tatsächlich, also haben wir auch schon öfter gehabt. Also von daher glaube ich, da reißt du dich ganz gut ein. Und bin gespannt, was die Creepies zu deiner Geschichte sagen. Und werde dir mal Feedback geben. Vielleicht
unbedingt.
hat ja noch jemand eine Idee. Ja, dann vielen Dank, lieber Jan. Ich nerv dich nicht mehr, geh jetzt aus dem Studio und vielleicht bis ganz bald wieder in der Creepy Hour.
Danke, Baby.
Wenn ich sowas höre, bin ich mir immer ein bisschen unsicher, ob ich nicht halt vielleicht doch auch mal einen Hausgeist zwischendurch hatte, weil ich ordne sowas ja dann immer ein. Mann, bist du vergesslich, dass du sowas also selbst vergessen hast. Aber vielleicht bin ich gar nicht so vergesslich und so tollpatschig. Und es ist ja vielleicht doch jemand da, der das übernimmt?
Meinst du als schöne Ausrede?
Hm?
Ich
weiß nicht, also mich wird's zu Tode beunruhigen, aber okay, also wir haben schon gelernt, es kommt, da kommt auch gleich noch eine andere Geschichte von zwei lieben Kollegen, dass Männer gefühlt auch immer anders mit diesem Thema umgehen als Frauen zum Beispiel. Also da wird oft mal drüber hinweggelacht, das ist jetzt natürlich auch super klischeevoll formuliert, aber die Erfahrung habe ich gemacht, dass es tendenziell männliche Personen eher nicht so ernst nehmen oder nicht so eng sehen.
Muss man ja auch nicht unbedingt. Also muss ja nicht unbedingt was Böses sein, nur weil sowas passiert, oder?
Nein, böse nicht. Aber ich denke mir ja dann, also ich bin in erster Linie schon dann immer die Person, die sich dann denkt, es war jemand in der Wohnung.
Okay.
Also eine Person, und dann ist es schon beunruhigend, wenn du dir denkst, wer hat denn jetzt bitte Zugang zu meinen vier Wänden? Das ist ja schon immer so ein Punkt, da wo ich mir denke, nicht so geil. Und dieser andere Aspekt ist natürlich dann das Übernatürliche und was will das Ding dann von mir?
Ich fände das einfach nur spannend, weil ich würde ja mega gern mal auf einen Geist oder sowas treffen. Ich hätte nichts gegen die Begegnung.
Ja, dann muss ich mal wieder once again sagen, selber schuld, wärst du mal in Berlin mit dabei gewesen. Denn wir kommen nämlich gleich zum nächsten Punkt. Die liebe Sunny, eine ganz, ganz liebe Kollegin aus Berlin, die ist super krass paranormal angehaucht und hat da ein großes Faible für. Und die hat mich tatsächlich in den Keller geschleppt von Star FM. Und wir haben da eine PU gemacht, also eine paranormale Untersuchung. Und ja, kannst du mal ganz genau zuhören, weil ich habe das erlebt und du nicht, Wolfi.
Jetzt befinde ich mich im Keller von Star FM Berlin. Und bei mir ist die liebe Sunny. Hi.
Hi.
Sunny kennst du bestimmt, wenn du bei Star FM angerufen hast, vorbeigekommen bist oder auf irgendeinem Event warst oder schon mal den Breakfast Club gehört hast. Ja. Also Sunny kennt man. Und wir haben uns schon ganz, ganz oft über übernatürliche Dinge unterhalten.
Absolut.
Weil du da auch eine mega krasse Ader für hast.
Ja, es begleitet mich auf jeden Fall schon ziemlich lang, seitdem ich klein bin. Also so, da fingen so die ersten Sachen an und ja, die Eltern sind ja dann manchmal so ein bisschen, dass sie sagen, ja, ja, schöne Fantasie, sehr also wirklich, da kannst du dir aber wirklich alles vorstellen. Naja, ich glaube aber nicht, dass ich mir das nicht immer nur vorgestellt habe.
Und warum sitzen wir jetzt im Keller? Du hast nämlich heute extra, du kamst am Mittwoch schon auf mich zu, meinst so, guck mal, ich habe das, das und das. Warum sitzen wir jetzt im Keller von Star FM?
Weil ich mein Equipment, weil ich glaube, dass wenn wir weg sind, dass unsere Energie nicht einfach verschwindet, sondern dass wir im Endeffekt immer umgeben sind von den Energien. Und ich glaube, dass es paranormale Begegnungen definitiv gibt. Wir haben, glaube ich, auch verlernt, im Endeffekt unsere siebten Sinne dafür zu aktivieren, weil wir halt voll in unserem Chum sind. Aber wie gesagt, halt als Kind hatte ich schon so die ersten Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, irgendwie ist komisch. So, und ich glaube auch, dass mich, seitdem ich klein bin und heranwachsend zur Frau geworden bin, dass ich immer was an mir habe, was positiv ist und mir immer Schutz gibt. So. Und jetzt habe ich halt irgendwann da mal mitgekriegt, dass es ja so PUs gibt, paranormale Untersuchungen. Und dann habe ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt. Ja, und ich krieg halt immer zum Geburtstag ein neues Equipment-Teil. Und jetzt sitzen wir hier im Keller, weil ich mit dir eine PU machen möchte. Ich möchte mit dir eine paranormale Untersuchung machen.
Ich bin so gespannt.
Und wie du siehst, ich habe jetzt vor dir ein schwarzes Gerät aufgestellt, das ausschlägt. Und das heißt, das ist ein K2-Meter. Dieses K2-Meter misst halt Energien. Das nimmst du eigentlich als Strommensch.
Andere kennen es wahrscheinlich als EMF, ne? Ja.
Genau, und das kannst du halt im Endeffekt auch benutzen, wenn du eine Untersuchung machst. Du kannst halt damit zum Beispiel so Ja-Nein-Fragen machen und dann schlägt das aus, wenn was anwesend ist. Man sollte halt immer respektvoll gehen, weil es ist halt die Welt der Toten, ne? So ist meine Meinung und meine Erfahrung. Ich habe dir ja auch einen Schutz gegeben in deiner Hand.
Ich habe in meiner Hand ein Pendel.
Du hast mein Bernsteinpendel.
Und das hast du mir vorher im Hof schon in die Hand gegeben und hast gemeint, ich soll es jetzt in die Hand nehmen und soll mir vorstellen, dass gute Wesen, gute Geister auf mich aufpassen. Genau. Das habe ich jetzt gemacht und seitdem habe ich es auch nicht mehr losgelassen. Ich halte es ganz fest hier in meiner rechten Hand. Ja, und bin super gespannt. Du hast an der Tür auch noch was aufgestellt.
Da habe ich einen super süßen kleinen REM-Pod aufgestellt. Und dieser REM-Pod, der fängt an, auszuschlagen. Das heißt, wenn sich jetzt hier irgendwas nähert...
Also er reagiert auch auf Energie.
Er reagiert auf jeden Fall auf Energie. Der kann uns sogar sagen, wenn es kälter oder wärmer wird. Also der hat halt vier Punkte. Der Hauptpunkt in der Mitte ist rot, weil das zeigt, das Ding funktioniert. Dann hat es eine kleine Antenne und es gibt halt vier verschiedene Lichtsäulen. Und die sagen, dir kommt was von links, kommt was von rechts. Wird es jetzt kälter, wird es jetzt wärmer. So, und wie du siehst...
Du hast auch gesagt, du schaltest gleich das Licht aus. Ich habe jetzt schon ein bisschen Respekt, ne, davor, was wir jetzt hier gleich machen. Gut, dass ich hier nicht dauerhaft arbeite, sondern immer nur zu Besuch komme.
Ja, aber wir räuchern ja.
Super, du hast ja ich an alles gedacht.
Wenn da jetzt was ist und mit uns redet, dann bleibt das hier. Es hat aber nicht die Erlaubnis, uns zu folgen. Es bleibt jetzt hier und wir verabschieden uns dann auch und dann räuchere ich uns beide aus und dann ist alles gut.
Let's go.
Jetzt haben wir noch ein Spirit Radio dabei. Möchtest du das gleich mal aufsetzen?
Ja, das kenne ich auch.
So, dann starten wir doch mal das Ding.
Sunny stellt jetzt ein. Ich werde dann Kopfhörer auf den Kopf bekommen und ich werde dann einfach mal so zum Besten geben, ob ich was höre oder nicht. Und wenn ja, was ich höre?
Dieses Ding läuft sozusagen jetzt im Suchlauf. Mhm. Und deswegen hörst du so ganz schnell mal irgendwas. Kann aber passieren, dass wenn wir irgendwas fragen, dass es vielleicht eine Antwort gibt, die komischerweise passt auf die Frage. Mhm. Ich würde natürlich keine bösen Sachen fragen, gar nicht. Mm-mm. Man hat ja auch immer Respekt. Und die größte Regel ist, du fragst niemals nach deinem Tod. Okay.
Mach jetzt das Licht aus.
Okay.
Jetzt sitzen wir jetzt einfach hier im Keller und jetzt wollen wir mal gucken. Ich werde jetzt Fragen stellen. Wenn du was Klares hörst, dann sagst du es einfach mal laut.
Okay.
Und dann gucken wir mal, was passiert. Also wir sitzen hier im Keller. Wenn jetzt hier irgendwas anwesend ist, dann kann es sich gerne über das Gerät, was hier neben uns liegt, sich äußern, sich melden, sich aufmerksam machen. Du kannst aber auch auf das Gerät zugehen, was vor uns auf dem Boden liegt. Wenn du irgendwie Kontakt mit uns aufnehmen willst, dann kannst du das gerne tun. Du brauchst keine Angst vor uns haben. Wir wollen einfach nur mit dir reden und würden gerne wissen, ist hier irgendwas bei uns? Ist hier irgendwas präsent, was mit uns kommunizieren möchte oder Aufmerksamkeit kriegen will von uns, falls sie jetzt die Möglichkeit hat, Gehör zu verschaffen.
Da war ein Ja.
warst du hier in dem Gebäude schon immer? Hast du hier mal gearbeitet? Gelebt? Ging es dir hier gut in diesem Ort? Oder in dem Haus? Weil das Gebäude ist ja auch schon älter. Hast du hier mit deiner Familie gewohnt? Gab es hier schöne Momente vielleicht?
Ja.
Bist du schon lange nicht mehr hier und bist du traurig darüber? Würdest du gerne jemandem noch was mitteilen wollen?
Also was immer wieder durchkommt, es kommt immer wieder, ist so ein Psst.
Leise also wie so ein sein? Psst. Okay. Aber du hast jetzt auch gerade schon gesagt, ja.
Es kam raus, ja.
Okay. Du hast wahrscheinlich auch wirklich viel gesehen, wahrscheinlich hier, was so in dem Gebäude veränderungsmäßig mit sich gegeben hat. Und vielleicht möchtest du irgendjemandem was sagen? Ist dir was
jetzt kam wieder das...
Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du noch sagen möchtest zum Beispiel? Was du nicht klären konntest? Oder worauf du hinweisen möchtest? Kannst du uns deinen Namen sagen?
Man könnte, kam gerade.
Magst du uns das noch versuchen zu erklären?
Jetzt war ein No. Nein, oh, es war ein Nein.
Kannst du uns sagen, in welchem Jahr du bist? In der Parallelwelt sozusagen. Ist es das aktuelle Jahr oder ist es ein älteres Jahr?
Jetzt waren hier.
Hier und jetzt? Hast du hier mit deiner Familie gelebt?
Genau.
Bist du eine erwachsene Frau? Bist du ein Mann? Bist du ein Kind?
Kommt nix, was ich identifizieren könnte.
Es ist auch manchmal echt schwierig. Du brauchst, wie gesagt, keine Angst haben. Wir wollen dir nichts Böses. Wir wollen einfach nur mit dir reden. Dir Gehör verschaffen, sozusagen. Möchtest du aber noch mit uns reden?
No. Weil es war ein Flüstern.
Ich krieg auch ein bisschen Gänsehaut, aber ich habe keine Angst. Also, ich muss sagen, ich fühle mich nicht unbehagen.
Nee, ich mich auch nicht.
Also, ich habe das Gefühl, dass es nichts Negatives ist, sondern so was Schüchternes, aber irgendwie mit einer positiven Energie. Also, ich merke, dass hier drinnen auf jeden Fall schon ein bisschen kühler wird, so. Und ich auch ein bisschen Gänsehaut habe, aber ich habe nicht Angst.
Nee, Angst habe ich auch nicht.
Und du brauchst auch keine Angst vor uns haben. Wir wollen dir, wie gesagt, nichts Böses. Wir tun dir nicht weh. Wir wollen einfach nur mit dir reden und möchten halt einfach nur die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es möglich ist, eventuell Kontakt aufzunehmen. Wenn man auf der anderen Seite ist, sieht man seine Liebsten alle wieder?
Gut.
Ist es gut auf der anderen Seite?
Alles gut.
Es ist alles gut. Also ich muss sozusagen, kann ich mit meinen Freundinnen wieder tanzen, da oben zum Beispiel, und muss keine Angst davor haben.
Ja.
Sieht man dann nochmal so bestimmte Zeitepochen, wenn man da oben ist? Oder wenn man in der Parallelwelt ist?
Ja, man kann.
Dann danke ich dir auf jeden Fall wirklich für diese Antworten. Das ist schon mal total lieb. Und danke, 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 dass du mit uns redest, dass du das machst und dich traust. Möchtest du noch irgendwas sagen?
Da war, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, klang das wie ein Ich muss los.
Okay. Dann danke ich dir auf jeden Fall. Und ich bin zufrieden, dass du den Mut aufgenommen hast, mit uns zu reden. Und wir wünschen dir alles Liebe und senden dir unsere positive Energie mit. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, vorbeizukommen und mit uns zu reden. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Dann ist vorbei. Ich mach mal die Kopfhörer.
Ja, oh wow, ich habe richtig Gänsehaut jetzt, ne? Also man hört es ja immer. Also es sind ja wie so Radiofetzen, genau, die man da hört.
Genau.
Aber es waren jetzt schon erschreckend viele Übereinstimmungen. Kann jetzt natürlich Zufall sein, wenn jetzt irgendjemand sagt, naja, ja, aber es hat jetzt schon gut gepasst. Und ich finde es jetzt auch viel kälter als vorher.
Wie gesagt, also ich glaube, dass es definitiv mehr gibt, als uns bewusst ist. Und dass manchmal wir vielleicht darauf wieder uns ein bisschen besinnen sollten. Und eigentlich ist es doch schön, so, wenn man weiß, man sieht seine Liebsten irgendwann wieder. Und man kann seine Liebsten trotzdem noch begleiten, wenn wir nicht mehr unter denen weilen. Das macht mir auf jeden Fall sehr, sehr Hoffnung und positive Gedanken in dem Gesichtspunkt, dass ich ja auch Kinder habe und auch, glaube ich, an alle anderen Eltern da draußen oder auch an unsere liebsten, besten Freunde. Also ich glaube definitiv daran und mich weiter damit beschäftigen, aber wie gesagt, immer respektvoll damit umgehen, ja. Und dann dich verabschieden, dich bedanken. Es gibt so halt diese paar Basics-Regeln, die solltest du definitiv einhalten und danach definitiv auch sagen, so, ich danke dir, das sage ich jetzt nochmal einfach mal hier so, ich danke dir, dass du mit uns geredet hast, das ist wirklich lieb. Du bleibst dann jetzt hier und wir gehen
wir
jetzt
gehen dann
raus.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ja, dann gehen wir jetzt raus. Du räucherst mich bitte noch
ich
einmal. Und dann, dann gehen wir wieder ins Studio. Danke, Sunny.
Jetzt ist die Geschichte ja ein paar Tage her. Wie siehst du es denn jetzt rückwirkend? Immer noch gleich, so wie du es sofort instant gespürt hast?
Ja. Ja, also ich muss echt sagen, als wir da in den Keller runter sind und ich schon dieses Pendel in der Hand halte, also Sunny hat mich ja auch richtig eingeschworen, ne? Also die hat dann wirklich gemeint, und du denkst jetzt an nichts Negatives und du denkst jetzt nur an liebe Personen, die jetzt auf dich aufpassen, die im Jenseits sind, und also die hat mich richtig eingeschworen und dadurch hat sie mir auch ein bisschen Angst gemacht. Also ich war dann schon so halt nervös und dann meinte sie so, okay, ich schalte dann jetzt aber das Licht aus, und wir haben in Berlin der Keller, und da gibt's halt so ein kleines Fenster und da gehen oben manchmal auch Leute vorbei. Und dann sind immer so Schatten durch den Raum getanzt, der ja schon sowieso schon so dunkel war, weißt du so. Und dann war es da auch kühl unten und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass es kälter geworden ist. Und dieses Rauschen, also ich finde, das Rauschen ist ja schon so aufwühlend. Also wenn du dann immer nur so Wortfetzen hörst und so. Und wenn du das dann in gleicher Position hast, mit jemand fragt, einen Geist gerade irgendwelche Sachen, und dann hörst du No oder manchmal oder keine Ahnung, weißt du so. Natürlich kann es Zufall sein, aber in dem Moment war es, also ich hatte schon ein bisschen Gänsehaut. Also war schon krass. Und ich glaube, weil Sunny einen da auch so abgeholt hat und die das so ernst und so bedacht gemacht hat, dass ich da gar nicht auf die Idee gekommen wäre, oh, das wird jetzt, manche Leute machen sowas ja und lachen dann ganz viel oder so. Es war ein sehr bedachter Moment und ein sehr, ja, sehr bewusster Moment, der da passiert ist. Und natürlich ist jetzt nicht super viel rausgekommen, aber ich fand spannend, dieses Ding mal überhaupt auf dem Kopf zu haben, habe ich davor auch noch nie gehabt. Ja, und überhaupt mal in dieser Situation zu sein. Du sitzt im Dunkeln und jemand spricht mit einem Geist und du bist quasi das Sprachrohr, weil du gerade wiedergibst, was du hörst. War schon sehr, sehr, ja, imposant.
Bisschen neidisch bin ich jetzt schon, weil ich muss Sunny mal anhauen. Ich würde das auch, glaube ich, mal gern miterleben. Ich bin ja offen für solche Geschichten und ich wehre mich da nicht dagegen. Und wie gesagt, ich hätte überhaupt kein Problem damit, meine Meinung über gewisse Dinge zu ändern. Ich muss es nur eben mal selbst spüren. Und das wäre ja vielleicht ein guter Weg.
Dazu musst du halt mal mitkommen.
Ja. Termine.
Wie war das Katze, Hund, Pferd? Nee, aber tatsächlich, also ich war auch ganz begeistert von dem ganzen Equipment, das sie dabei hatte. Ne? Also sie hatte da so eine ganze Tüte mit bei und hat ein Elektrogerät neben das andere gelegt. Und so, das ist das. Und dann stelle ich jetzt hier hin und hat sie noch eine Antenne ausgefahren. Und ich war wirklich so, okay, krass, who you gonna call? War richtig gut, hat voll viel Spaß gemacht. Und ja. Also so viel dazu, das war meine Experience und ich muss ja da öfter runter, weil das Auto da immer unten steht und so. Weiß ich jetzt noch nicht, wie mir das die nächsten Male dann gehen wird, wenn ich da wieder in den Keller bei Star FM in Berlin verschwinden werde. Ob ich da dann irgendwie sensibler für bin oder ob der Geist jetzt mit mir connected hat, wir werden es rausfinden.
Sehr spannend auf jeden Fall und Sunny ist genau die Richtige für sowas, weil die ist mit so viel Passion bei diesem Thema dabei. Ich habe mich mal länger mit ihr unterhalten, leider ohne praktischen Teil, aber sie ist auch nicht so übergriffig mit diesem ganzen Thema. Sie will dir das auch gar nicht aufzwingen oder will dich gar nicht zum Glauben bringen oder so. Sie will dir einfach nur ihre Sicht der Dinge darlegen und zeigen, was sie selber schon erlebt hat und auf eine wunderbare Art und Weise. Deswegen ist sie genau die Richtige, um auch mal ein bisschen Einstieg in das Thema zu finden, finde ich.
Absolut. Ja, und dann war es leider schon wieder vorbei. Ich hatte noch den schönen Rockbootausflug in Berlin und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und natürlich habe ich dann auch bei den Nürnberger Kollegen mal nachgefragt, habe ich gesagt, ey, habt ihr auch was? Und da haben sich Keck und Burner dann tatsächlich noch bereit. Da Gerd hat mir auch gesagt, ja, lass ins Studio gehen. Bei Keck bin ich mir dann noch nicht so ganz sicher, da müssen wir noch dran arbeiten, das erkläre ich auch gleich nochmal im Interview. Aber bei Burner, da war auch wieder dieses Phänomen, wie man sich zu Hause unwohl fühlen kann. Wir hören mal rein.
Okay, zurück aus Berlin, wieder in Nürnberg und bei mir sind jetzt Burner und Keck aus dem Star FM Breakfast Club in Nürnberg. Hi!
Servus!
Guten Tag!
Schön, dass auch ihr was zu berichten habt. Ja, es geht um unheimliche Erlebnisse, um unheimliche Vorkommnisse. Und ich weiß, Burner, du hast auch eine Geschichte auf Lager, die wirklich unheimlich ist. Magst du mal erzählen?
Gerne. Es ist völlig abgefahren. Es ist ein paar Jahre her, beschäftigt mich aber tatsächlich noch des Öfteren. Hab erst am Wochenende wieder davon, oder letztes Wochenende davon erzählt, einer Freundin. Ich habe ganz lange, mehr als 15 Jahre in einer Altbauwohnung gelebt, mit so Dielenböden. Und ich kannte jede einzelne Diele, wie die knarzt und knackt, ja. Also ich wusste wirklich, im Bad klingt so, im Gang klingt so und im Schlafzimmer klingt so, wenn du da drüber läufst. Ist halt einfach so, ist ein alter Boden, Holz bewegt sich. Und eines Nachts lag ich im Bett und bin aufgewacht, weil ich Schritte gehört habe. Also ich konnte sie eindeutig zuordnen. Dieses Geräusch kommt aus dem Gang, von den Dielen im Gang. Und da habe ich meinen Freund geweckt und gemeint, ey, da ist jemand, du musst rausgehen. Ich hatte echt total Schiss. Und wie er halt ist, so von wegen, ja okay, Licht an, raus, da ist niemand, Licht wieder ausgemacht und sich wieder hingelegt. Ja, und ich so, nee, ich habe das gerade gehört und das klang nicht so, als würde da jetzt Holz arbeiten, sondern das war eindeutig, da waren Schritte, da hat sich jemand bewegt, da ist jemand gelaufen. Ich konnte nicht einschlafen, er hat wieder geschlafen neben mir. Und ich lag da im Bett und lag wach und ich habe nach so 10 Minuten, Viertelstunde wieder diese Schritte gehört. Wieder dieses Knarzen, wieder im Gang. Und ich habe ihn wieder geweckt und habe gesagt, wir gehen jetzt da mal raus. Wir machen jetzt kein Licht an, sei leise. Er war total genervt davon und es war niemand draußen, bis ich dann aber reagiert habe. Es waren 5 Minuten oder so vergangen. Ich habe mich nicht getraut, alleine rauszugehen. Und es war niemand da. Also es war einfach niemand in der Wohnung.
Also ich hätte ja alle Zimmer gecheckt. Ne?
Ach,
hast du?
Ich bin dann in alle Zimmer, habe aber gecheckt, dass er wach bleibt, ja, und irgendwo bei mir ist, ja. Habe aber das Licht ausgelassen, bin in alle Zimmer, habe das Licht angemacht, bin nochmal in alle Zimmer. Ich bin sogar im ersten Stock gewohnt, ich bin sogar raus, also in den Gang raus. Ich habe sogar geguckt, ob jemand auf der Straße unten ist. Es war wirklich 3 Uhr nachts oder so, es war niemand. Aber es hat mich nicht losgelassen. Und ich habe die Nächte danach auch wirklich verdammt schlecht geschlafen, nochmal alles, wirklich jedes Zimmer nochmal kontrolliert, die Tür zugesperrt. Es war danach nie wieder, aber ich kenne, wie gesagt, meine Dielen, ich kenne meine oder kannte meine Wohnung, Wunder nicht mehr. Und das war nicht das Geräusch von den Dielen, die da normalerweise knarzen. Ich habe danach viel mit Leuten geredet und jeder erzählt, ihr Holz arbeitet,
ja, das typische
Wärme, Kälte, aber es war ein anderes Geräusch und ich habe auch nicht geträumt.
Schritte hören sich einfach anders an.
Ja.
Ja. Gab es sonst nochmal irgendwelche Vorkommnisse in der Wohnung, wo du jetzt sagen könntest, Mensch, irgendwie war da...
Nö. Es war danach relativ Ununheimlich. Was ist das Gegenteil von unheimlich?
Ununheimlich.
Heimlich. Es war heimlich.
Ja, aber weißt du, also das war wirklich, es beschäftigt mich. Ich habe es eingangs gesagt, ich habe danach noch oder letztes Wochenende erst mit jemand darüber geredet und das nochmal erzählt und dann kommt das alles wieder so hoch und ich höre das immer noch. Ich höre das, ich habe diese Geräusche, ich habe dieses Laufen im Ohr.
Glaubst du, es war wirklich eine Person oder glaubst du, es war was Übernatürliches? Das oder was wäre dir denn lieber?
Eine Person, tatsächlich. Es wäre mir eine Person lieber, aber ich meine, es war niemand da. Es war einfach niemand da.
Und es war 3 Uhr nachts.
Und es war abgesperrt, die Tür.
3 Uhr nachts, da passen Tür, ja die meisten.
Aber die Tür hast du nicht gehen hören, oder? Also
nee.
Ich krieg da immer wirklich, wenn sowas zu Hause ist. Ne? Also ich finde, wenn du zu Hause was hörst, das ist das Unangenehmste, weil da fühlst du dich halt einfach immer sicher. Und dann mal wieder zu schlafen oder wieder in den Schlaf zu finden, nachdem du sowas gehört hast, finde ich super unheimlich.
Wie reagierst du denn, wenn deine Freundin dich weckt bei sowas? Decke über den Kopf oder gehst du dann auch raus und sagst...
Ich stehe halt auf und schau nach und dann ist da nichts und dann sage ich, da war nichts und dann leg ich mich wieder hin. Also ich kann deinen Freund schon sehr gut verstehen, weil wahrscheinlich hätte ich genauso reagiert, wenn da nichts ist. Okay, ich hätte jedes Zimmer gecheckt, weil es hätte ja ein anderer, also es hätte ja ein Mensch da sein. Aber ansonsten, ja gut, dann ist da nichts, dann gehe ich jetzt wieder ins Bett und schlaf weiter.
Einfach so, ohne nochmal drüber nachzudenken.
Ja, vielleicht geh nochmal aufs Klo, aber allerhöchstens, wenn ich schon wach bin, aber nee, mehr nicht.
Ihr habt null Überlebensinstinkt, ne? Das ist unfassbar.
Bibi, merkst du was? Genau, so einen habe ich auch zu Hause. So, da ist niemand, Punkt, Tür zu.
Und ich in meinem Kopf spielen sich dann wieder Szenen ab, was es in True-Crime-Fällen schon alles gab und dachte mir, da sind Leute schon unterm Bett, haben unterm Bett gelauert, bis die Leute geschlafen haben.
Wenn ich im Bett liege, das biegt sich so durch, da legt sich keiner drunter.
Ist dir denn schon mal was Unheimliches passiert, Keck?
Ich habe meinen Geist fotografiert, in meiner Wohnung, tatsächlich. Ich wollte nur zum Fenster raus fotografieren. Und es war ein Schwarz-Weiß-Bild und im rechten Bildrand war dann die Silhouette einer Frau zu sehen. Ich habe dieses Bild auf Facebook gestellt und ganz, ganz viele Kommentare bekommen mit irgendwelchen Hinweisen, was ich machen soll, ob ich Klopfgeräusche höre und so. Ich habe dann auch mal meinen Fernseher angemacht, da kam nur weißes Rauschen. Ich habe das Video auch in die Kommentare drunter, nachdem ich dieses weiße Rauschen auf YouTube angemacht habe und ich habe die Leute so ein bisschen hinters Licht geführt.
Du Arsch!
Das ist jetzt 6 Jahre her. Heute wird's aufgelöst, also falls jemand zuhört. Es tut mir leid. Es war mit irgendeiner Bildbearbeitungswasche und so.
Oh, wow, okay.
Baby, was wünschst du ihm jetzt?
Ich wünsche dir, dass du wirklich mal heimgesucht wirst, ne? Also eigentlich wünscht man das niemanden, aber vielleicht mal so ein kurzer Boom-Moment. Vielleicht erschrecken wir dich einfach mal. Einfach nur so als kleinen Deckzettel.
Davor habe ich jetzt habe ich tatsächlich Angst.
Also Challenge accepted.
Das war gerade das Unheimlichste, das mir in meinem Leben jemals passiert ist.
Gut, vielen Dank euch zwei.
Gerne.
Ja, gerne.
Ja, der Jack, wie er die Leute verarschen will und dann aber selber irgendwie kalte Füße bekommt, wenn man ihn mal erschrecken will, ne? Aber den kriegen wir schon noch.
Na, aber sowas von.
Ja, fand ich auf jeden Fall super, super spannend, was es da alles für Geschichten gab. Auch breit aufgestellt. Ich hoffe, du hattest ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und natürlich hier auch nochmal der Hinweis, im September wird es natürlich auch wieder eine Hörerfolge geben. Diesmal nicht in Style FM Edition, sondern wieder mit der Creepy Family. Also, falls dir mal was Unheimliches passiert ist oder du irgendwas mitteilen willst, schreib uns gerne über Instagram, über Facebook oder an creepyhour@stylefm.de und dann landet deine Geschichte beim nächsten Mal auch hier im Podcast.
Wir freuen uns auf alle Geschichten und habt nicht diese Kopfschranke, ob das jetzt zu gruselig genug war oder ob das zu heftig genug war. Einfach, was du schon mal erlebt hast, einfach rüberschicken. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht, die reinkommt. Da sind immer ganz, ganz tolle Sachen mit dabei.
So sieht's aus. Aber bevor wir jetzt aufhören, Wolf, ich muss dir noch was erzählen, weil das hat mich sehr beschäftigt. Das hat mir nämlich aufgezeigt, dass ich auch mittlerweile zum alten Eisen gehöre.
Wieso?
Und das gefällt dir bestimmt, weil ich ja mit Chris so darüber gelästert habe, wie alt du bist. ich war beim AC/DC-Konzert hier in Nürnberg und vor mir stand so eine Gruppe von, ich weiß nicht, so 16- bis 20-Jährigen. Und ich gucke denen halt so zu und einmal habe ich auch ein Foto von denen gemacht. Sie haben zur Bühne geguckt und haben ein Foto von der Bühne gemacht und haben sich aber dabei positioniert wie für ein Selfie. Und auf einmal hat sich dann, weißt du, wie so ein Screenshot. Und ich so, ich guck meinen Freund so an, so, wie haben die das denn jetzt gemacht? Hä, was ist denn das für eine Funktion? Und er guckt mich an, er so, das ist Be Real? Ich so, was ist denn Be Real? Und er so, die App? Und ich war wie eine alte Oma und ich kannte das nicht. Und es gibt es anscheinend schon seit 2 oder 3 Jahren. Es gibt voll viele Leute, die das nutzen. Und ich stand da wie ein Hirsch vor den Scheinwerfern eines LKWs und dachte mir so, ja, fuck, keine Ahnung, was du mir gerade erzählen willst. Ich kenne mich nicht mehr aus.
Willkommen in meiner Welt. Und ich will nie wieder was hören, wenn ich mein Handy quer halte.
Na, das ist nochmal eine andere Art von alt. Wolfi, da kommst du nicht mehr raus. Auf jeden Fall habe ich wieder was gelernt. Vielleicht kennst du die App ja auch und denkst dir jetzt, Alter, Bibi, was ist denn mit dir los? Aber wollte ich nur noch mal kurz dazu gesagt haben, fand ich sehr amüsant. Gut. Aber dann soll es für heute gewesen sein.
In diesem Sinne.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleibt gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on. Bye bye.
Bis bald.
Wir sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.